für den Katastrophenfall, den Ausnahmezustand gerüstet sein will, wer vorbereitet sein will, kommt nicht umhin zu üben. Das weiß das THW, das weiß die Feuerwehr und das weiß natürlich auch der militärisch-industrielle Komplex, der seit Jahren die Welt davor warnt, dass böse Terroristen sich Biowaffen organisieren könnten, um die Menschheit auszurotten. Aus diesem Grund hat dieser Komplex seit Jahren Übungen vorbereitet, sie durchgezogen und auch stabile Strukturen geschaffen. Gott sei Dank, kann man sagen, denn diese Strukturen wurden jetzt bemüht, als der Coronavirus um die Ecke kam. Das aktuelle Buch von Paul Schreier heißt Chronik einer angekündigten Krise, denn sie wurde angekündigt und es wurde geübt, auch im Blick auf Corona, Stichwort Davos 2020. Scherz beiseite, Paul Schreier reißt dem Corona-Märchen die Maske vom Gesicht und zum Vorschein kommt eine Fratze, und zwar die Fratze einer global vorbereiteten Diktatur. Das Gespräch wird nicht lustig. Paul Schreier, fleißiger Autor, Chronik einer angekündigten Krise. Der Titel ist ja provokativ. Bedeutet angekündigt, oder ich frage mal anders, jemand, der Ihr Buch gelesen hat, was ich ja getan habe, wenn er das Wort angekündigt im Titel liest und das Buch dann gelesen hat, dann wird er mit der Tatsache konfrontiert, dass hinter den Kulissen das, was wir heute Lockdown nennen, lange geübt wurde. Stichwort Biosecurity. Ist das so?
Das ist so. Es haben im Vorfeld dieser Pandemie, in Anführungszeichen muss man ja inzwischen schon sagen, sehr viele Übungen stattgefunden, die teilweise ganz ähnliche Szenarien geprobt haben, wie das, was wir jetzt erleben.
Das heißt aber nicht, dass es nur unmittelbar vor dieser Krise stattgefunden hat, sondern es gibt eine lange Tradition, was Übungen angeht mit Biowaffen.
Das geht über 20 Jahre zurück tatsächlich. Also das Ende der 90er Jahre hat das begonnen in den USA und ja.
Das heißt, das, was wir im Moment erleben, diese Notfallpläne, die aus der Schublade gezogen wurden, die existieren schon länger.
Also Teile davon mit Sicherheit, das kann man sagen. Denn wenn man sich anschaut, was sind jetzt die Maßnahmen, die im Frühjahr beschlossen worden sind, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern. Aber gerade in Deutschland gibt es ja Pandemiepläne, die tatsächlich ausgearbeitet sind. Und an diese Pandemiepläne wird sich aber kaum gehalten, erstaunlicherweise. Stattdessen sind Maßnahmen beschlossen worden, die in einigen Planspielen durchdacht worden sind und geprobt worden sind.
Herr Schreier, wenn man Ihr Buch liest, dann bekommt man im Anschluss immer ein bisschen schlechte Laune, weil viele der Informationen, die man vielleicht schon erfolgreich verdrängt hatte, sind wieder in der kleinen Rinde. Wir werden auf die verschiedenen Planspiele eingehen und auch das düstere Bild, was Sie zeigen, von Menschen im Hintergrund, die vielleicht noch ganz andere Dinge verfolgen, zum Beispiel Bevölkerungsreduktion. Das habe ich ja auch in Ihrem Buch gelesen. Und das sind jetzt keine Dinge, die wir uns ausdenken, sondern wo offen auch auf Bühnen darüber gesprochen wird, dass es eine Notwendigkeit ist und wie man es denn angeht. Aber lassen Sie uns im Vorfeld mal etwas klären, was wir noch nie getan haben. Wie gehen Sie denn an so ein Buch ran überhaupt?
Ja, also das Buch ist jetzt wirklich sehr schnell entstanden. Natürlich, es ist jetzt eine aktuelle Krise. Ich habe im April begonnen, habe die Anfrage bekommen vom Verlag, ob ich ein Buch dazu machen kann. Und es musste natürlich sehr schnell gehen. Mein Ausgangspunkt war, wie man dem Titel ja entnehmen kann, eine Chronik tatsächlich der Ereignisse. Und ich habe aber sehr schnell in den Recherchen gemerkt, dass der wirklich interessante Punkt diese Planspiele sind. Ein Planspiel kannte ich schon zu Beginn der Recherchen, Event 201, das ist ja schon durch einige Medien gegangen, weil das ein Planspiel war, was im Herbst 2019, im Oktober letzten Jahres tatsächlich in New York geprobt worden ist.
Also unmittelbar vor der Corona-Pandemie.
Ja, und es ist auch tatsächlich eine Coronavirus-Pandemie geprobt worden. Und das hatte ich damals schon, das haben viele Menschen schon im März, April gewusst. Und ich habe es auch erfahren und dachte, hoppla, das ist ja nun sehr eigenartig. Und wollte eigentlich dazu einen Artikel schreiben zu diesem Thema, hatte das auch schon so angekündigt in meinem Magazin. Und merkte dann aber bei der Recherche, okay, da ist mehr dahinter. Was ist das eigentlich für eine Organisation, die diese Übung gemacht hat? Wollte ich wissen, war meine Recherchefrage. Wie lange gibt es die schon? Wer hat die mal gegründet? Mit welchem Geld? Und was haben die ganzen Jahre vorher eigentlich gemacht, diese Organisation? Und daraus ist im Grunde dieses Buch geworden.
Sie beschreiben in dem Buch ja immer wieder, dass es seit vielen Jahrzehnten, muss man sagen, eine Revolving-Door-Politik gibt zwischen Big Pharma, Militär, Politik und auch Medien. Und das Interessante ist, dass die gar kein Hehl daraus machen, sondern die sprechen auch in der Öffentlichkeit, was es immer ein bisschen schwierig macht, wenn wir darauf angesprochen werden. Da kommt immer dieses Argument, was Sie auch im Vorgespräch gesagt haben, also das kann ja eigentlich gar nicht sein, was ihr da von euch gebt, weil sonst wäre das ja nicht öffentlich. Warum ist es öffentlich und stimmt trotzdem?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil dieses Argument begegnet mir eben wirklich immer wieder. Dass viele Menschen glauben, und das ist ja auch total verständlich, das zu glauben, wenn irgendwas, ja, wie soll man sagen, was Verbrecherisches, was Böses geplant wird, dass das natürlich im Geheimen geplant werden muss. Und das war früher ja auch so. Also wenn wir uns an den Kalten Krieg zurückdenken, da wurden solche Sachen, auch Geheimdienstaktivitäten natürlich, wurden völlig im Geheimen geplant. Und ich habe beobachtet bei einigen historischen Zusammenhängen, dass mit dem Ende des Kalten Krieges und dem Zusammenbruch der Sowjetunion, wo der sehr große Gegner weg war, wo es nur noch diese eine westliche Welt gegeben hat, die Notwendigkeit zur Geheimhaltung ganz stark zurückgegangen ist. Dass man wirklich heutzutage Dinge im Offenen planen, vorbereiten, sagen kann, die früher unmöglich im Offenen gesagt hätten werden können, weil es ja einen großen Gegner auf der Weltbühne gegeben hat, der das sofort ausgenutzt hätte und gesagt hätte, schaut mal, was die da machen. Und diesen großen Gegner gibt es heute eben nicht mehr in der Form, in diesem Weltsystem.
Das erklärt, warum auch Menschen vor die Kameras treten und dann zum Beispiel sagen, wir hatten immer ein großes Interesse daran, dass Deutschland und Russland sich nicht verstehen. Das wird so gefilmt und ins Netz gestellt. Das wo man sich mal wundert.
Das hätte es im Kalten Krieg nicht gegeben, solche öffentlichen Aussagen, genau.
Ja. Weil Sie es gerade mit einem Halbsatz angesprochen haben, für alle, die relativ neu bei KenFM sind, weil sie vielleicht erst seit den Corona-Demonstrationen politisch aktiv geworden sind, da gibt es eine Menge Leute inzwischen. Also Herr Ballweg zum Beispiel sagt von sich selber, er war vorher unpolitisch und 2014 Ukraine, da wäre er noch gar nicht politisch gewesen. Ganz kurz, Sie haben zwei Sätze zu Ihrem Magazin gesagt. Können Sie Ihr Magazin mal kurz nennen, und wo man sich da einloggen kann, um was geht es da?
Das ist ein Online-Magazin, das heißt Multipolar. Und das habe ich mit zwei Kollegen, mit dem Ulrich Teusch und dem Stefan Korinth, im Januar diesen Jahres gegründet. Da ging ein Crowdfunding voraus. Also wir sind rein leserfinanziert. Wir haben keine großen Sponsoren im Hintergrund. Finanzieren uns über die Abonnenten von Leuten, die uns regelmäßig unterstützen. Wir machen nicht sehr viele Texte, im Schnitt so ein bis zwei Artikel pro Woche, mehr nicht. Weil wir uns die Zeit auch nehmen wollen zum Recherchieren.
Das sind Leitartikel, muss man sagen.
Ja, und machen dazu noch eine Empfehlungsliste. Es gibt tägliche Empfehlungen, eine Spalte, wo wir hinweisen auf interessante Texte aus anderen Medien oder von anderen Organisationen. Alles, was spannend ist, was aktuell ist. Das ist auch ein Service, den wir anbieten. Das ist dieses Magazin, Multipolar heißt das.
Kann ich nur dringend empfehlen, auch gerade das Service-Modul, was woanders ist, weil das ist ja quasi auch eine Art medialer Mülltrenner oder man scannt die Medien auf Dinge, die interessant sein könnten, das spart sehr viel Zeit. Also finde ich wunderbar. Und wenn das mit den Finanzierern im Hintergrund, also der Crowd neudeutsch, funktioniert, dann ist ja toll. Funktioniert.
Ja. Also erstaunlich. Ich hatte eigentlich gezweifelt im Vorfeld, ob wir das hinbekommen, ob wirklich genug Leute bereit sind. Aber da sieht man eben auch, es tut sich viel in der Gesellschaft und im Land. Und ganz viele Leute verstehen, wenn wir andere Medien haben wollen im Land, die anders, die unabhängig berichten, dann muss ich als Konsument bereit sein, dafür auch selbst was zu bezahlen. Sonst wird es diese Medien nicht geben. Und das verstehen ganz viele Menschen inzwischen schon.
Freut mich sehr. Lassen Sie uns anfangen. Notfallpläne aus der Schublade. Wir werden auch bis kurz hinter den Zweiten Weltkrieg zurückgehen, weil da haben ja sehr wesentliche Dinge stattgefunden, die dann eben auch übernommen wurden. Also es gab ja Biowaffenforschung nicht nur in Nazi-Deutschland, auch bei den Japanern, auch in Amerika. Und dann hat man, als man gewonnen hatte, hat man gesagt, was habt ihr denn da? Das können wir vielleicht brauchen für den zukünftigen Gegner. Aber ein ganz wesentlicher Punkt ist natürlich für uns alle der 11. September. Wir wissen alle, wo wir am 11. September 2001 waren. Da gab es ja auch die Antragsbriefe. In Ihrem Buch wird es auch beschrieben. Das war so ein wesentlicher Punkt, wo auch die Politik zusammen mit dem Militär gesagt hat, wir müssten da was machen. Der neue Feind, der wird mit Biowaffen zuschlagen, unsichtbar. Und wenn wir jetzt nicht vorbereitet sind, wenn wir da nicht forschen, Defense machen, dann werden wir ein ganz böses Erwachen haben. Können Sie das mal aufdröseln? Wie entscheidend ist für das, was wir heute mit Corona erleben, der 11. September?
Ganz entscheidend. Der 11. September und die Corona-Krise sind aus meiner Sicht zwei Ereignisse, die wirklich miteinander zusammenhängen. Das sind beides Deep Events, wie man in der Fachsprache eigentlich sagen kann. Also Ereignisse, die eine ganz tiefe Wirkung haben, die von tiefen staatlichen Strukturen möglicherweise auch diese Corona-Krise mit benutzt werden, vielleicht auch mit orchestriert worden sind. Darauf kommen wir vielleicht noch zu sprechen. Aber die große Gemeinsamkeit ist, dass beide Ereignisse einen riesigen gesellschaftlichen Wandel erzeugt haben und ein ganz großes Maß an Angst erzeugt haben in der Gesellschaft. Die Angst, die nach dem 11. September wie in einer Explosion sich ausgebreitet hat überall in der Welt. Mit dieser Angst wurde Politik gemacht über viele Jahre.
Und auch damit die Bereitschaft, auf Grundrechte zu verzichten.
Ja, genau.
Den Spitzelstaat
zu
errichten.
Das ist auch eine wichtige Parallele. Und jetzt haben wir wieder eine Explosion von Angst. Aber diese Angst, die wir jetzt haben, ist doch um vieles stärker, um vieles eingreifender in das Leben der Menschen, weil jeder ja um seine persönliche Gesundheit jetzt bangt und Angst hat. Das ist viel perfider, was jetzt passiert. Aber von der politischen Tragweite sind diese beiden Ereignisse auf einer Ebene, würde ich sagen. Und auch auf anderen Ebenen gibt es Zusammenhänge. Und die Antragsbriefe, vielleicht sage ich da gleich was dazu, denn das ist wirklich ein spannendes Thema. Ich habe es nur angerissen in meinem Buch. Das ist ein vielschichtiges Ereignis. Es ist so gewesen, dass nach dem 11. September 2001 eben diese Briefe verschickt worden sind an mehrere führende Oppositionspolitiker in den USA. Das war damals Tom Daschle und Thomas Leahy. Und diese beiden Politiker hatten damals etwas gegen diese neuen Grundrechtsbeschränkungen in den USA. Patriot Act, das ist das Gesetz, mit dem also Geheimdienstbefugnisse erweitert worden sind, dass die Geheimdienste sich Sachen erlauben konnten, die vorher nie möglich gewesen wären. Und diese beiden Politiker hatten was dagegen und hatten nicht nur was dagegen, sondern hatten auch die institutionelle Macht. Der eine war Vorsitzender vom Justizausschuss, der andere war Minderheitenführer im Parlament. Die hatten wirklich die Power.
Ein Veto zu organisieren.
Ein Veto zu organisieren. Und genau diese beiden Politiker haben Briefe bekommen mit Milzbrandspuren, mit Anthrax. Und nachdem das passiert ist, haben zum einen diese beiden Politiker ihren Widerstand aufgegeben und zum anderen ist mit diesen Briefen begründet worden, dass es jetzt eine Gefahr durch Biowaffen gibt, vor der wir uns alle fürchten müssen, überall im Westen. Und diese Antragsbriefe waren der Grund dafür, dass man angefangen hat, die Biowaffenübungen, auf die wir dann sicher noch zu sprechen kommen, zu internationalisieren. Aber darauf kommen wir vielleicht.
Aber auch sehr viel Geld in die Verteidigung bei einem Angriff zu Biowaffen zu forschen. Ich habe es in der Anmoderation schon mal kurz angerissen. Wenn man sich gegen eine mögliche Biowaffe, also ein Virus, schützen will, muss man den ja sehr gut kennen. Das heißt, die Forschung kommt da in einen Bereich, wo man sagt, eigentlich produziert ihr eine Waffe, gegen die ihr dann ein Gegenmittel produziert. Man kann das nicht mehr unterscheiden.
Man kann das nicht trennen. Man kann keine rein defensive, man kann nicht auf defensive Weise nur ein Gegenmittel erforschen. Man muss immer auch die Waffe dann zur Verfügung haben, die Biowaffe. Man muss sie selbst auch erzeugen, bevor man das Gegenmittel erzeugen kann. Und es gibt eine Biowaffenkonvention, die in den 70er Jahren beschlossen worden ist. Und der zufolge ist es verboten, dass Staaten Biowaffen erzeugen, herstellen, forschen, besitzen, geschweige denn benutzen. Und das wird aber umgangen durch diese Forschung, wo man sagt, wir forschen ja nach einem Gegenmittel. Das ist eine riesige Grauzone und vielen, vielen Wissenschaftlern ist das auch bewusst. Und es gibt viele Wissenschaftler, die sich dagegen wenden, dass das gemacht wird. Aber es wird gemacht.
Es gibt auch Wissenschaftler, die Hand aufhalten und da Geld für bekommen,
wenn die brauchen. Ganz genau,
Gut, das ist mit dem 11. September explodiert. Dann kam ja noch Saddam Hussein, der ja angeblich was hat. Ich glaube, die BRD hat damals auch Pocken-Impfstoffe für sehr große Millionenbeträge gekauft. Also das war der Beginn einer Goldgräberstimmung bei der Pharmaindustrie. Ja. Und da ist ja auch der Übergang zwischen Pharmaindustrie und Militär, die eben diese Produkte, nenne ich sie mal an, produzieren oder erforschen, um sie theoretisch in der Schublade zu haben. Das ist ja fließend, diese Übergänge. Lassen Sie uns ins Jahr 89 bis 2001 springen. Da gab es diese ersten Planspiele, von denen Sie kurz gesprochen haben, die im Buch auch erläutert werden. Wir werden jetzt nicht so stark ins Detail gehen, weil... dann bekommt man auch Magenschmerzen. Aber was versteckt sich denn hinter Dark Winter?
Ja, das war, also diese Planspiele, also um den Rahmen vielleicht zu geben. Also der Rahmen von diesen Planspielen ist der War on Terror, also der Krieg gegen den Terror. Aber auch vorher schon, vor 2001, überhaupt das Terrorismus-Thema nach vorne, in die Öffentlichkeit gebracht worden ist. Dass gesagt worden ist, okay, wir haben jetzt keine Sowjetunion mehr, es gibt nicht mehr den Feind im Osten. Aber es gibt jetzt diese Terroristen, die uns bedrohen und deshalb brauchen wir weiter Militär, Geheimdienst und diese ganzen Gelder müssen weiter fließen, weil jetzt diese Terroristen uns bedrohen. Mhm. Das ging in den 90ern los und in diesem Zusammenhang hat man Ende der 90er gesagt, es gibt diesen Bioterrorismus, obwohl eigentlich da keine großen Anschläge stattgefunden haben, aber es wurde behauptet, dass das jetzt die neue große Gefahr wäre und es wäre nur eine Frage der Zeit und überhaupt nicht mehr, dass das passiert, wäre völlig klar. Und dann hat man eine große Übung im Jahr 1998 gemacht und dann, beziehungsweise 1998 eine Konferenz erstmal nur. Dann hat sich eine Organisation gegründet, Center for Biodefense Studies. Und diese Organisation gibt es bis heute, die heißt heute Center for Health Security.
Das ist interessant, ne? Von Waffe zu Gesundheitsschwenk.
Genau, das ist ein ganz wichtiger PR-Schwenk, würde ich sagen, dass das ein bisschen netter klingt, dass man nicht an Rüstung und Militär denkt, aber das ist die Quelle dieser ganzen Geschichten. Und diese Organisation hat sehr viele von diesen Übungen durchgeführt. Und eine der ersten war 2001 Dark Winter, worauf Sie gerade angesprochen haben. Ja, und da hat man eben einen Pockenangriff dann durchgespielt.
Also simuliert, wie das aussehen würde.
Genau, und man muss sich das so vorstellen, das sind also Schreibtischübungen, da sitzen Leute in einem Raum und es werden Nachrichten verlesen, es wird gesagt, so jetzt ist das und das passiert und dann wird die Krise im Schnelldurchlauf verarbeitet und man probt im Grunde die Sitzungen, die man dann hat oder die Telefonkonferenzen, die man in der Realität dann hätte und probt die Entscheidungsabläufe. Also wer hat jetzt welche Kompetenz? Wer darf jetzt eine Quarantäne verordnen? Wer darf jetzt die Nationalgarde anfordern und so weiter? Diese Dinge werden, das ist das, was geprobt wird tatsächlich.
Im Grunde wird ein Krisenstab, sind ja auch nur Menschen, die werden gedrillt.
Indirekt könnte man das so sagen.
Dass man das abrufen kann. Wie ja, das THW oder die Feuerwehr übt ja auch so etwas.
Also erstmal sind solche Übungen ja eine ganz vernünftige Sache. Denn es kann ja, das ist ja auch gang und gäbe, dass das Notfall-Katastrophzustände geprobt werden. Das muss ja auch so sein. Man muss ja vorbereitet sein auf sowas. Da ist noch gar nichts gegen zu sagen. Das ist eine ganz vernünftige Angelegenheit. Interessant ist allerdings, dass bei diesen Biowaffenübungen nicht nur geübt worden ist, hier haben wir eine Überlastung der Krankenhäuser, es sterben viele Menschen, was können wir machen, wie können wir die Leute schützen, sondern es wurde immer auch geprobt, wir machen hier einen Ausnahmezustand, die Bürgerrechte müssen eingeschränkt werden. Warum denn das? Also das war immer mit Teil dieser Planspiele, sodass ich, als ich das dritte, vierte, fünfte Mal in diesen Übungen gelesen habe, dass immer auch das geprobt worden ist, den Eindruck bekommen habe, dass diese Biowaffen-Planspiele ein Vorwand auch gewesen sind, um einen Bürgerrechtsausnahmezustand zu proben und schon mal zu testen, wie man das macht.
Grundrechte zurückzufahren, Demokratie zurückzufahren und etwas anderes zu tun. Ich möchte ein Zitat bringen, was ich da an diesem Beispiel, bei diesem Kapitel gelesen habe. Die Amerikaner können grundlegende Bürgerrechte wie Versammlungsrecht oder Reisefreiheit nicht länger für sich selbstverständlich nehmen.
Das stand in einer dieser Übungen, in dem Szenario.
Das ist genau so drin. Ja.
Genau dieser Satz. Und das macht dann doch sehr hellhörig.
Mhm. Nochmal zurück zu, es ist möglich, dass Terroristen sich eine Biowaffe beschaffen. Dass Terroristen sich eine Atombombe beschaffen oder eben eine schmutzige Bombe bauen, das ist relativ kompliziert. Bei C-Waffen weiß ich nicht, wie schnell das geht, kann man auch relativ schnell was zusammenbauen. Aber das, was Sie sagen, könnte ja auch so verstanden werden, dass diejenigen, also der militärisch-industrielle Medienkomplex, wie ich den heute nenne, dass er sagt, damit wir morgen noch diese Gelder abrufen können, brauchen wir eine neue Bedrohung. Die Sowjets gibt es so nicht mehr. Also, und das wäre am besten eine subtile Bedrohung, es ist eine Unterstellung von mir, eine subtile Bedrohung, die ich nicht sehe und die deswegen immer erklärt werden kann, dass die irgendwo da ist. Und je weniger ich sie sehe, desto wahrscheinlicher ist, dass es sie bereits gibt.
Das ist ganz perfide. Das war Ende der 90er, war der damalige Verteidigungsminister Perry, was glaube ich, war noch unter Clinton, der war in der Morningshow, in so einem Frühstücksfernsehen in Amerika und hatte einen Auftritt und hat eine Zuckertüte, so einen Pfund Zucker, hat er auf den Tisch gelegt und die Moderatoren, ja, was haben Sie denn hier mit dem Zucker? Und er so, nein, also stellen Sie sich vor, das ist Antrax. Diese Menge Antrax reicht aus, um ganz Washington zu töten. Und dann Grabesstille. Also das mit dieser, es wurde, weil Sie sagen, das ist nicht greifbar. Also es wurde wirklich Stimmung gemacht mit dieser Nichtgreifbarkeit, dass man es nicht fassen kann, dass man sich nicht vorstellen kann, wie sowas passiert. Und es sind nur ganz geringe Mengen nötig, um ganze Städte auszulöschen. Also damals wurde noch gelacht über diesen Frühstücksfernsehauftritt. Da gab es noch Kolumnen in der New York Times, die sich darüber lustig gemacht haben, weil die Leute damals noch ein bisschen entspannter waren und noch klarer bei ihrem Verstand vielleicht gewesen sind als heute. Jedenfalls sind das die Methoden gewesen, mit denen dafür Werbung gemacht worden ist, für solche Szenarien tatsächlich.
Was ich auch interessant finde, im Buch wird es jetzt nicht beschrieben, aber ich erinnere mich daran, dass als es darum ging, Soldaten in den Irak zu schicken, um dort Saddam Hussein zu bekämpfen, der angeblich Massenvernichtungswaffen in 45 Minuten einsatzbereit hat und der irgendwas mit dem 11. September zu tun haben soll, hat der Donald Rumsfeld sich da auch stark für eingesetzt, aber hat verschwiegen, dass die Firma, die das produzieren soll, dass er dort große Aktienanteile hat, die dann dieses Medikament, was den Soldaten gespritzt wurde, dass er damit verdient.
Ja, er hat wirklich mit dabei verdient. Das ist eine ganz klare Korruption. Das ist aber kein großes Thema gewesen damals. Mhm.
Diese Firma gibt es ja heute noch.
Gilead.
Ja. Heute auch im Bereich von Corona sich wieder zu Wort melden, sagen, wir haben, glaube ich, ein Medikament, was wir modifizieren können. Ja. Lassen Sie uns auf den nächsten Event mal kommen, der auch bei der Corona-Krise jetzt wieder eine erstaunliche Rolle gespielt hat. Da haben sich die Menschen zufällig gerade alle befunden und das war super, dass lauter Entscheider am Set waren. 2005, Davos, Atlantic Storm. Was hat es damit auf sich? Weil Sie beschreiben im Buch, da wurde auch bezüglich Pocken geübt. Und wenn man das Wort Pocken jetzt durch Corona austauscht, sagt man, Entschuldigung, das ist genau das, was wir hier haben.
Ja, also in Davos war es nicht. Die Übung selbst war in Washington, aber man hat was Interessantes geprobt. Man hat geprobt, es gibt hier einen Biowaffenangriff oder eine Pandemie, die ausbricht. Und ganz viele Staatsführer sind zu diesem Zeitpunkt gerade bei einer internationalen Konferenz versammelt und haben deshalb die Gelegenheit, direkt darauf einzugehen. Und das ist genau das, was in diesem Jahr passiert ist. Denn,
also nochmal, das, was da geübt wurde, also der Idealzustand, weil gerade alle beisammen sitzen.
Ja. Genau.
Der hat sich dieses Jahr so ergeben, dass man von Glück reden kann, dass die alle zusammensaßen, weil ja, da kam gerade Corona um die Ecke.
Genau, das war im Januar. Das Treffen in Davos war vom 21. bis 24. Januar. Und genau zu diesem Zeitpunkt, am 21. Januar, begann die Pressemaschinerie zum Thema Corona zu arbeiten. Das ist ein Punkt, den ich für mich ermitteln wollte und jetzt auch rausgefunden habe. Ich habe die Pressearchive mir rückwärts angeguckt. Wann ging das eigentlich los, dass intensiv über Corona berichtet wurde? Und das kann man ganz klar, wenn man sich anguckt, Archiv der Tagesschau, Archiv der New York Times, kann man sich alle Medien angucken. Das ging los am 20. und 21. Januar mit einem Schlag. Und das war genau der Tag, an dem die Davos-Konferenz begonnen hat. Und dann wurde das ein Weltthema und ist es seitdem. Es hat seitdem nicht mehr aufgehört. Und das war der Zeitpunkt, wo aber Davos, muss man sich wirklich klar machen, die meisten kennen das ja, das ist das Weltwirtschaftsforum, ist ja jedes Jahr an den Nachrichten. Aber Davos wird eben organisiert vom Weltwirtschaftsforum, das ist ein Verein tatsächlich. Und es ist der Verein, das ist wirklich ein bisschen seltsam, es ist der Verein der 1000 größten Konzerne der Welt. Das klingt jetzt wie eine abgedrehte Verschwörungstheorie, das steht auf deren eigener Webseite. Wir sind der Verein der 1000 größten Konzerne der Welt. Die haben einen Verein. Mhm. Das ist das Weltwirtschaftsforum. Und die 100 größten Konzerne der Welt sind die Kerngruppe in diesem Verein. Was Wunder. Und die machen eben Richtlinien. Ich habe in meinem Buch geschrieben, man könnte sagen, das Politbüro des Kapitalismus. Also die versuchen so ein bisschen vorauszuplanen, in welche Richtung wollen wir uns eigentlich bewegen.
Die synchronisieren.
Die synchronisieren ihre Ideen und sie laden wichtige Politiker ein. Die kommen dann dahin. Und das Interessante bei diesem Treffen ist, dass wirklich die Chefs der Konzerne vor Ort sind, nicht irgendwelche Stellvertreter, das sind wirklich die Chefs von Google, Facebook, Microsoft, die Chefs sind da. Und führende Politiker und führende Journalisten sind alle dort an einem Ort für 4 Tage und dann geht das los mit Corona.
Es gibt eine weitere Übung, die Sie beschreiben, Clade X 2018. Da geht es im Titel auch um Bevölkerungsreduktion. Das ist eine alte Idee aus dem Jahre 76. Und da spricht Gates, der ja auch in den Tagesthemen gesprochen hat, wir erinnern uns, kommen wir noch drauf. Mhm. Und ich möchte mal nur zitieren, im Buch wird es ja geschrieben, was der damals auf bei diesem Übung gesagt hat. Wir müssen uns auf Epidemien vorbereiten, wie auf einen Krieg. Dazu gehören Manöver.
Genau. Das hat er im Vorfeld gesagt. Also was mich interessiert hat, als ich mir diese ganzen Übungen angeschaut habe, also wie gesagt, das ging Ende der 90er Jahre los, wurde nach dem 11. September international, ging dann weiter, so 2005 gab es große Geschichten und dann wurde das weniger. Nach der Finanzkrise und so weiter wurde das weniger, gab es kaum noch diese Übungen und dann ging das wieder los. Und es ging 2018, ging die nächste große Übung los und die Planung für die Übung war ein Jahr vorher, die begann im Frühjahr 2017, sodass ich mich gefragt habe, kam die jetzt darauf, dieses ganze Übungsgeschehen wieder zu starten? Was war denn damals? Ja, was war damals? Donald Trump war neu im Amt. Das war damals. Und da habe ich mir nochmal die Pressearchive angeschaut. Wie war damals die Stimmung im Januar, Februar, März 2017? Was waren die Debatten? Und da ist es interessant, wenn man sich anschaut, im Januar Davos 2017 und im Februar die Münchner Sicherheitskonferenz 2017. Und da findet man aus meiner Sicht den Schlüssel dafür, warum das da wieder losgegangen ist. Mhm. Denn die Verunsicherung war so groß damals, dass der Westen zerfällt, weil Trump im Amt ist. Die USA waren ja sozusagen der Schlüssel, der Kernbaustein der westlichen Ordnung.
Und man wusste nicht, ob die NATO noch lange...
Genau, das war wirklich in der Schwebe zu dem Zeitpunkt. Das war völlig in der Schwebe und es war eine riesige Nervosität beim gesamten militärisch-industriellen Komplex, kann man ja tatsächlich sagen. Und in dieser Zeit, und John McCain lebte damals noch und er hat eine Rede gehalten auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2017, Anfang des Jahres. Und diese Rede war sozusagen die Hauptrede auf der Konferenz, die hat den meisten Applaus bekommen. Und da hat er gesagt, wir dürfen das nicht hinnehmen, dass das jetzt, oder ich bin nicht bereit, das hinzunehmen, dass unsere Ordnung jetzt hier zerfällt.
Also die westliche Führungsmacht, also das genau. Amerika als Imperium abdankt, weil die Chinesen möglicherweise am Horizont, das können wir nicht. Und da bekam man einen riesen Applaus.
Und war auch die Münchner Sicherheitskonferenz, wo das Zitat von Bill Gates... Wollte ich gerade sagen. Und gleichzeitig, der Bill Gates ist ja schon ganz lange an diesem Impfthema dran. Das ist ja so ein bisschen sein Lebensthema, scheint es, sich mit Impfung zu befassen und Impfung überall zu verbreiten. Und Bill Gates hat eben, zu der Zeit war er so weit, dass er eine Organisation gegründet hatte, CEPI nennt die sich. Also da geht es auch darum, dass man die Impfstoffentwicklung modernisiert, beschleunigt, dass das alles schneller geht, dass das nicht mehr Jahre dauert, sondern nur noch Monate mit diesen neuen RNA-Impfstoffen. Da war er damals schon dran.
Und vor allem, dass das internationalisiert durchgesetzt werden kann.
Und Bill Gates hat eben, ja, wie wir wissen, seine Finger an sehr vielen Organisationen drin, die damit befasst sind. Nicht nur auch Medien und so weiter, das ist ja inzwischen alles schon ganz gut bekannt. Und Bill Gates, muss man sich vorstellen, ist sozusagen der Mensch, der dann auf diese Konferenzen fährt und das innerhalb der Eliten dann seine Ideen vorstellt. Er sagt, also ich, das ist jetzt das, es ist ein bisschen wie eine Werbeveranstaltung tatsächlich. Bill Gates fährt nach Davos, stellt seine Ideen vor und sagt, ich werde das nochmal ausführlicher Ihnen allen erklären auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Da werde ich das nochmal vertiefen. John McCain hält seine Rede und sagt, wir dürfen das nicht hinnehmen, dass uns das hier alles um die Ohren fliegt. Am nächsten Tag hält Bill Gates nochmal und sagt, liebe Freunde, wir müssen jetzt wirklich uns auf Bioterror vorbereiten. Das ist eine ganz große Gefahr und wir müssen da auch Manöver machen. Und da denke ich mir so, als kombinierender Journalist vielleicht, da haben vielleicht ein paar Leute eins und eins zusammengezählt und gesagt, ja, vielleicht können wir das irgendwie verbinden.
Sie unterstellen Bill Gates ja nicht, dass er bösartig ist, sondern der will wirklich helfen.
Ja, das unterstelle ich jetzt einfach mal, weil es generell nicht klug ist, einem Menschen böse Absichten zu unterstellen. Und oft ist es ja auch nicht so. Ich würde wirklich, ich weiß, ich kenne ja Bill Gates jetzt nicht näher, ich kenne auch nur seine Videoauftritte, aber was ich schon sagen würde, ist, dass er einen extremen Tunnelblick hat, der durch sein ganzes Leben und seinen ganzen Beruf natürlich geprägt ist. Er hat diesen Techniker-Tunnelblick. Er sieht alles durch die Brille von Technologien. Er denkt, man kann die Welt mit Technologien retten. Das ist ja sowieso in Mode, zurzeit so zu denken. Und das ist bei ihm ins Extreme zugespitzt. Es haben ja schon viele kritisiert, dass die ganzen Gesundheitshilfsmaßnahmen von der Gates-Stiftung in der Dritten Welt sich immer nur auf Technologien konzentrieren und nicht etwa darauf, dass man den Leuten ermöglicht, dass sie ein besseres Leben führen können, dass sie allgemeine bessere Gesundheit haben. Nein, es geht immer um diese Impfstoffgeschichten und so weiter. Es geht immer darum, dass man damit auch Geld verdienen kann. Das ist sein Blickwinkel. Das heißt ja nicht, dass er jetzt ein böser Mensch ist, aber er hat sehr starke Scheuklappen.
Also er sagt, also jeder würde sagen, was ist der Grund, dass eine Bevölkerung krank ist, hat vielleicht mit den Lebensumständen zu tun. Ja. Und er sagt, ja, ich kann dir mit einem Medikament helfen, weil so wird es ein Geschäft. Wenn die jetzt alle gesund wären, kann ich dort auch nichts mehr verkaufen. Ich weiß nicht, ob er das tatsächlich denkt. Vielleicht sind das seine Berater im Hintergrund, weil er wird ja nicht derjenige sein, der bei der Gates Foundation die Bücher führt, sondern der hat die hinter ihm sagen, das könnte ein Geschäft werden. Bill Gates kann er weiterhin glauben, er ist der totale Philanthrop.
Ja.
Das kann man ja verbinden.
Ist möglich.
Ja. Das kann man verbinden und so kann man auch großen Einfluss bei der WHO organisieren und immer von sich sagen, ich weiß nicht, was ihr wollt. Freut euch doch, dass es Bill Gates gibt. Und dass der so reich ist, weil dann kann er der WHO helfen, wo ich dann immer sage, aber wenn der WHO jetzt nicht mehr hilft, dann hat keine Möglichkeit mehr. Ja. Das sind dann die Dinge, die Fragen, die wir uns stellen. Lassen Sie uns auf diesen immer so lustigen Namen Event 201 kommen, 2019.
Ja.
Was ist das? Also das, wo man jetzt mit der Corona-Krise unmittelbar sagt, oh, das ist aber schon sehr, sehr ähnlich. Was ist das, Event 201?
Das ist genau so eine Pandemieübung, wie es sie in den Jahren vorher auch gegeben hat. Also besonders in den Jahren 99, 2000, 2001, 2005. Wie gesagt, dann diese Pause, dann ging das wieder los. Es gibt aber mehrere große Unterschiede von dieser Event 201-Übung. Der eine große Unterschied ist, dass an dieser Übung fast nur Konzernvertreter teilgenommen haben. Man muss sich vorstellen, vorher waren immer Behördenvertreter dabei. Da war irgendwie der Gouverneur, der für die Seuchenschutzbehörde zuständig ist und so weiter, die politischen Verantwortlichen, die medizinischen Verantwortlichen. Und jetzt auf einmal treffen sich nur Leute aus den Vorständen der großen Weltkonzerne. Und jetzt auch nicht irgendwer, sondern der Vizechef von Johnson & Johnson. Das ist der nach Börsenwert größte Pharmakonzern der Welt tatsächlich. Mhm. Oder ein Vizechefin von NBC Universal, drittgrößter Medienkonzern der Welt und so weiter. Chef der größten PR-Agentur der Welt, Edelmann. Die treffen sich da. Und natürlich auch Leute von der Seuchenschutzbehörde aus den USA und aus China. Auch mit am Tisch. Und der Unterschied ist eben dieser Einfluss der Konzerne, die direkt am Tisch sitzen. Und wenn man sich das ganze Material durchliest und anhört, die Videos sind ja auch im Netz, das ist transparent. Und wenn man da jetzt mal so den roten Faden ziehen will, dann ist das wirklich der, dass die Konzerne im Grunde den politisch Verantwortlichen gesagt haben, Leute, ihr kommt hier an uns nicht mehr vorbei. Wenn wir jetzt eine Pandemie haben, wenn jetzt wirklich ein Gesundheitsnotstand ist, dann braucht ihr uns. Wir müssen bei allen Entscheidungsprozessen von Anfang an mit im Boot sein.
Demokratie ist zu langsam.
Das geht nicht mehr. Wir müssen mitentscheiden. Das ist im Grunde die Botschaft gewesen von dieser Übung. Und das ist ja auch die Botschaft, die eigentlich Jahr um Jahr beim Weltwirtschaftsforum vermittelt wird.
Das ist ja, würden Sie unterstellen, dass man sagt, wenn Demokratie zu langsam ist und die Politiker das nicht merken, dann kann man vielleicht theoretisch auch mal ein bisschen nachhelfen, damit sie mal merken, auch wenn das jetzt mit Covid-19 gerade ganz gut ausgegangen ist, das kann ja beim nächsten Erreger viel schlimmer sein, wenn das jetzt die Pest zum Beispiel wäre. Dann.
Das bringt natürlich einige Leute auf Ideen, das würde ich auch sagen. Gerade auch, wenn man sieht, wie das jetzt geklappt hat, in Anführungszeichen. Also wie mit, ja, gut, da kommen wir vielleicht noch drauf, wenn wir jetzt über die aktuelle Krise reden. Aber Event 201 ist eben dieser Unterschied der Konzerne. Sie haben in New York geprobt, in einem teuren Hotel, in einem sehr edlen Hotel. Sonst wurde immer in Washington war sonst immer die Übung und so weiter. Es gab schon ein paar Unterschiede. Und der Hauptunterschied ist natürlich diese extreme Nähe zur Realität. Also, dass sie wirklich eine Coronavirus-Pandemie, 3 Monate proben, bevor eine Coronavirus-Pandemie sich dann ereignet, kann natürlich ein Zufall sein, aber es ist dann schon ein sehr seltsamer Zufall.
Herr Schreier, wie ist das eigentlich, wenn Sie das, was Sie hier aufschreiben und wenn Sie das im Freundeskreis besprechen, ich weiß nicht, ob Sie privat noch solche Themen anreißen oder das dann auch meiden, weil man will ja sich nicht das Lagerfeuer verderben, aber wie reagieren denn auch kluge Kollegen, wenn da etwas auf den Tisch kommt und sagt, das ist jetzt schon mehr als nur angedeutet, sondern das ist naheliegend?
Also in meinem privaten Umfeld und so weiter gehe ich damit jetzt nicht offensiv um. Ich schreibe die Sachen auf, ich veröffentliche das, jeder, der es interessiert, kann es lesen, aber ich versuche jetzt nicht in meinem Umfeld die Leute damit irgendwie zu bekehren oder denen das nahezubringen. Das ist ein heikles Thema und man muss sich darauf auch einlassen. Es ist schwer, sowas in einem Gespräch einfach zu vermitteln. Außer wir sitzen jetzt hier am Tisch, wir haben beide ein Interesse, dieses Thema zu vermitteln. Aber es ist schwierig, einem Menschen, der davon noch gar nichts gehört hat, von diesen Dingen, einfach in einem Gespräch das jetzt zu erklären, das ist zu harter Tobak, glaube ich.
Aber ich finde das auch bei Kollegen so, dass man merkt, es haben ja in den letzten 10, 15 Jahren starke Risse stattgefunden. Ja. 11. September war so ein klassisches Beispiel. Ja. Dass man viele Themen gar nicht mehr ansprechen darf, also so tun, als gäbe es keine bösen Menschen, böse Absichten. Ja. Sonst ist man so geworden Verschwörungstheoretiker. Sie schreiben es im Buch ja auch, das interessant ist, weil Verschwörungstheorie im Amerikanischen ja Conspiracy heißt, steht ja auch eben für ein Verbrechen, was tatsächlich existiert. Und hier hat eine Begriffsverschiebung stattgefunden. Sobald man Verschwörungstheorie sagt, Polizei sagt ja Ermittlungshypothese, ja, ist man sofort ein Spinner.
Ja.
Da kann man nicht ermitteln.
Ja, also das sind viele wichtige Punkte, die Sie jetzt gesagt haben. Also ein ganz wichtiger Punkt ist, dass Conspiracy wirklich im Englischen ein Straftatbestand ist. Und Conspiracy Theory ist immer die Annahme, dass da Leute eine Straftat begangen haben. Das ist ein ganz anderes Gewicht. Und deshalb ist auch aus dem amerikanischen Sprachraum her, das wird dieser Begriff auch so heftig bekämpft, weil man will ja nicht als potenzieller Straftäter dastehen, der jetzt irgendwas gemacht hat. Bei uns ist das auf einer anderen Ebene. Aber es ist natürlich auch diese Ebene, das ist auch ein guter Gedanke, dass man sagt, jeder, der annimmt, es gäbe irgendwie mächtige Menschen mit bösen Absichten, der muss ja verrückt sein. Was ist denn das für eine naive Annahme? Aber die ist halt unglaublich verbreitet.
Ja. Ja. Durch Wikipedia auch bestätigt, muss man dazu sagen. Ja. Als ich Ihr Buch gelesen habe, bin ich immer wieder darauf gekommen, auch beim Event 201, dass es da eine Revolving Door-Politik gibt. Das heißt, Leute, die bei Event 201 mitgemischt haben, wechseln dann irgendwie auch zur Gates Foundation oder zur Organisation, die mit der Gates Foundation zu tun haben.
Ja, also besonders bei Event 201, und der Veranstalter ist ja das Center, da sind wir jetzt noch gar nicht drauf eingegangen, der Veranstalter ist das Center for Health Security. Das ist dieses Institut, das an der Johns Hopkins Universität angesiedelt ist, wo ja auch die ganzen Corona-Zahlen gesammelt werden und allen ausgeteilt werden.
Das ist eine Privatuniversität, abhängig von privaten Spendern, von großen Mogulen.
Genau, und diese Übung ist also von denen organisiert worden, mit der Hilfe von zwei Großsponsoren. Der eine Großsponsor war das Weltwirtschaftsforum und der andere war die Gates Foundation. Also das ist die absolute Oberliga der Sponsoren. Wenn man diese Leute im Boot hat, dann größer geht's nicht, sozusagen.
Geben die mit ihren Spenden die Richtung vor oder ist das noch freie Forschung?
Natürlich geben die Richtung vor. Dafür sind sie ja dabei. Also wenn eine Organisation dieser Größenordnung wie die Gates-Stiftung oder das Weltwirtschaftsforum irgendwo ihr Geld reingeben, dann haben sie natürlich maßgeblichen Einfluss darauf, was da passiert und was da gemacht wird. Dazu ist das ja da. Dazu macht man ja so ein Sponsoring, damit man diesen Einfluss nehmen kann.
Und ist das jetzt eine Verschwörungstheorie?
Ja, also wenn man so will, ist es eine Verschwörungstheorie. Es ist keine Verschwörungstheorie. Es ist ja offenkundig, dass ein Sponsor
Ein Interesse hat,
ja. Das ist ja nur ein ganz banaler Gedanke. Ja, und das sind die Leute, die diese Übung organisiert haben.
Das heißt, da findet auch ein Wechsel dann auch von Personal später statt.
Genau, da hatte ich den Faden gerade verloren. Und die Vizedirektorin dieser Organisation, Anita Cicero heißt sie, und sie war früher eine Anwältin und war bei einer großen Anwaltskanzlei, hatte sie 300 Anwälte unter sich, also sie war nicht irgendeine Anwältin, sie war eine Top-Anwältin, die für die Pharmaindustrie gearbeitet hat. Und Lobbyistin war, die regelmäßig Gespräche geführt hat mit Leuten von der Europäischen Kommission, mit Leuten vom amerikanischen Senat als Pharma-Lobbyistin. Diese Anwältin ist jetzt Vizedirektorin dieses Instituts für Gesundheitssicherheit, die diese Übungen machen. Also das ist so eng verzahnt, kann man sich gar nicht ausdenken.
Also von Interessenskonflikt kann insofern keine Rede sein, weil es gibt nur ein gemeinsames
Interesse. Es gibt nur ein Interesse.
Gemeinsames Interesse, von Konflikt kann nicht die Rede sein. Ja. Hat ja auch Sloan damals bei General Motors gesagt.
Ja, genau.
Werden noch drauf kommen. Lassen Sie uns auf etwas kommen, was ich, da habe ich das Buch weggelegt, was im Buch auch rausgearbeitet wird, nämlich es gibt erstens automatisierte Prozesse. Das hat auch mit diesen Personen zu tun, die dann sich im Grunde immer selbst anrufen können, weil sie in mehreren Positionen sind und sagen, wir sind uns da einig. Ist ja Gates bei Drosten so ähnlich. Der sitzt nicht um RKI, der vertritt auch Deutschland in großen Organisationen, spricht dann immer mit sich selber und sagt, wir sind einer Meinung. Es gibt drei Ziele. Ausnahmezustand steht im Buch, Massenimpfung und staatliche Durchgriffsrechte. Das ist ja eine bösartige Kombination, wenn das die drei Ziele sind bei all diesen Übungen.
Also das ist, genau, also das ist jetzt keine Unterstellung einer Intention, sondern das ist einfach nur, wenn man sich die Übung anschaut, die Szenarien, und liest sich das durch, worauf läuft das denn immer hinaus? Dann läuft es immer auf diese drei Sachen hinaus. Mhm. So, das ist ein Muster. So, das kann man ableiten aus den Dokumenten. Das ist also keine Interpretationsfrage, sondern das ist ganz klar ablesbar. Und da muss man sich schon fragen, wenn das das Muster ist, was all diese Übungen miteinander verbindet, wenn es immer auch um Grundrechtsaufhebungen geht, Grundrechtsabbau geht, wenn es immer auch um diese Impfstoffgeschichte geht, ja, in wessen Interesse soll das Ganze denn dann eigentlich stattfinden?
Na, jetzt könnte ich sagen, jetzt bin ich mal der Anwalt der Gegenseite, diese Menschen sind Realisten und die sagen sich, wenn da eine Bedrohung vom Himmel fällt, wenn ihr jetzt anfangt, über Grundrechte zu diskutieren, dann sterben wir alle. Deswegen muss ich vorübergehend, ist das entscheidende Wort, den Ausnahmezustand erklären, eine Art Vorform des Kriegsrechts, um euch zu schützen, wie bei einer Katastrophe. Dann muss ich die Massen impfen, weil die haben das ja gar nicht verstanden und später wird man mich in den Regress bringen als Staat. Ihr wusstet doch so viel und deswegen brauche ich staatliche Durchgriffsrechte, damit nicht irgendwelche Demonstrationen das Ganze behindern. Es geschieht zu eurem Schutz,
genau.
Herr Schreier.
Genau, genau. Und das ist ein wirklich interessanter Gedanke, denn das bedeutet ja, dass man die Leute eigentlich für zu blöd hält, zu verstehen, wenn es um ihr eigenes Leben und Tod geht. Man nimmt im Grunde an, ist eine Gefahr und die Leute sind so dumm, dann die verstehen das nicht und die setzen sich einem lebensgefährlichen Risiko aus, außer wir beschützen sie vor ihrer eigenen Dummheit.
Aber das ist doch wahr.
Nein, das ist nicht wahr.
Die Leute, die den ganzen Tag die Maske tragen, sogar Ärzte haben eine Charité, die treffen sich dann hinter dem Gebäude wegen des Stress und Rauchen.
Ja gut, das ist natürlich, das ist gesundheitsschädlich, aber daran stirbt ja jetzt keiner direkt. Oder vielleicht stirbt auch jemand daran, aber nicht in dieser Masse. Aber die Annahme zu sagen, das ist wirklich eine seltsame Annahme zu sagen, hier kursiert ein Virus, der ist wahrscheinlich, also jetzt, wenn wir auf den Stand vom Frühjahr wieder gehen, im März sozusagen, wo der Lockdown verkündet worden ist in vielen Ländern, wo gesagt worden ist, hier kursiert ein Virus und wir können jetzt keine langen Diskussionen führen, das ist viel zu gefährlich, wir haben überhaupt nicht die Zeit, wir müssen das jetzt durchsetzen, wie Sie sagen, weil wir müssen die Leute vor sich selber schützen, die verstehen das gar nicht, die sind viel zu blöd. Das ist schon mal ein sehr kritischer Gedanke, denn normalerweise müsste man sagen, wenn es eine Gefahr wirklich gibt, Karten auf den Tisch, veröffentlicht die Informationen und dann sind doch die Leute von selbst bereit, diese Maßnahmen zu tragen. Das ist doch klar.
Oder aber das, was man auf den Tisch legt, reicht eben nicht, um die Leute dazu zu bringen.
Deswegen genau.
Behauptet man das einfach.
Genau, es reicht nicht. Und das ist ja das, was wir jetzt sehen, was sich im Laufe des Jahres 2020 ja immer deutlicher herausgestellt hat, wenn wir jetzt auf Deutschland insbesondere schauen. Die Maßnahmen haben sich mit heutigem Wissen im Frühjahr nicht rechtfertigen lassen und sie lassen sich im Moment auch nicht rechtfertigen. Es gibt die Zahlen an behandlungsbedürftigen Menschen, an Menschen, die sterben an diesem Virus oder mit dem Virus, wie ja gesagt wird, geben nicht im Mindesten her diese Maßnahmen. Und da muss man natürlich die Frage stellen,
wie rechtfertige ich den Ausnahmezustand ohne Übersterblichkeit? Das ist der entscheidende Punkt.
Wie rechtfertige ich vor allen Dingen, über die Köpfe der Menschen hinweg zu entscheiden? Denn spätestens jetzt ist ja klar, wir haben die Zeit, darüber zu reden. Und wir haben die Zeit, darüber auch im Parlament zu reden und Debatten zu führen. Was wollen wir eigentlich? Wir haben auch die Zeit, jetzt mal ein Gesetz zu machen, was auch debattiert wird, wo auch mal kritische Experten eingeladen werden in den Gesundheitsausschuss und auch mal angehört werden. Die Zeit haben wir. Mhm. Es wird aber trotzdem nicht gemacht. Das geht nicht.
Sie haben gerade vom Parlament gesprochen.
Ja.
Das soll es ja geben, habe ich mir sagen lassen.
Es soll ja
Politiker, unabhängige Parteien, sich unterscheidende Parteien geben, Parteien.
Ja.
Und es soll ja auch Opposition geben. Gibt es das noch in Deutschland?
Gibt es nicht mehr. Wir haben keine Opposition und was genauso schlimm ist, wir haben auch keinen funktionierenden Rechtsstaat mehr. Es funktioniert nicht mehr. Es gibt viele Anwälte, die mit guter Expertise inzwischen sagen und die Daten liegen auf dem Tisch. Die Gerichte ducken sich weg. Die Gerichte sind nicht bereit, die Regierung in die Schranken zu weisen. Die Gerichte ziehen sich auf die Position zurück. Das RKI sagt, es gibt hier eine hohe Gefährdung. Dann ist das so. Mhm. Und jeder, der versucht, ein Gericht dazu zu bewegen, zu sagen, ja, überprüf doch mal diesen Beschluss des RKI, passt das denn zu den Annahmen zusammen? Da sagen die Gerichte, da halten wir uns raus. Und das heißt, dass es eben auch kein juristisches Korrektiv im Moment gibt und damit gibt es im Moment auch keinen Rechtsstaat mehr in Deutschland.
Wie unabhängig ist das RKI?
Das RKI ist überhaupt nicht unabhängig. Das ist eine dem Gesundheitsministerium nachgeordnete Behörde, das wissen viele auch nicht. Im RKI wird letztlich das gemacht, was aus dem Gesundheitsministerium vorgegeben wird. Es gibt natürlich ganz viele ehrenwerte, gute, vernünftige, respektable Forscher im RKI. Aber die politische Führungsebene dieser Behörde ist so wie überall bei anderen Behörden auch weisungsgebunden dem Minister, der da oben sitzt und der sagt, was er gern haben möchte. Mhm. Und wem er vielleicht noch, wessen Interessen da noch er verpflichtet ist, das wissen wir nicht. Das sind auch Prozesse, die nicht transparent stattfinden. Denn wenn wir jetzt wissen wollen, im RKI gibt es einen Krisenstab. der sich trifft und der darüber entscheidet, wie ist jetzt die Gefährdungslage der Bevölkerung. Also sie war bis zum März, wurde sie als mäßig angenommen und dann wurde sie im März als hoch eingeschätzt. Die Gefährdung für die gesamte Bevölkerung in Deutschland, da ist sie jetzt konsequent seit März, ist sie für hoch. Und es gibt diesen Krisenstab. Und ich habe das RKI im Sommer schon gefragt als Presseanfrage, wer sitzt in diesem Krisenstab? Gibt es da Protokolle? Sollte man ja meinen. Ja, und darauf kam also keine Antwort. Und ich habe dann jetzt viele, viele Monate später, jetzt im September, habe ich eine Antwort bekommen, aber nicht von der Pressestelle, sondern von der Rechtsabteilung des RKI. Und die haben gesagt, also sie wollten da gern wissen, wer da im Krisenstab sitzt. Das berührt ja datenschutzrechtliche Belange. Das müssten Sie noch mal ein bisschen näher erläutern, warum Sie das eigentlich jetzt wissen wollen und auf welcher Grundlage. Das kann man eigentlich gar nicht fassen. Also einfach nur die Frage, welche Personen entscheiden denn über diesen Wahnsinn? Der mich betrifft und hinter dem sich alle Gerichte verstecken. Und das ist im Moment immer noch im Dunkeln.
Mhm. Sie sind mit Herrn Wodak bekannt, Sie haben ihn auch schon besucht. Warum wird Herr Wodak und Herr Drosten nicht mal zusammen an einem Tisch gesetzt, zumindest zur Bundespressekonferenz, und dann wird darüber diskutiert, was Status quo ist? Das sind doch dann zwei Mediziner, die sich auskennen.
Ja, ganz genau.
Wäre das was?
Da ist ja jetzt eine Petition gemacht worden von einem privaten Bürger, der gesagt hat, er möchte gern, dass im öffentlich-rechtlichen Fernsehen so eine Sendung, also einfach mal eine Diskussionsrunde im Fernsehen stattfindet. In Österreich geht ja sowas schon, in Deutschland geht das ja noch nicht. Die Petition haben irgendwie 60.000 Leute unterschrieben. Und ja, also warum ist das eigentlich nicht möglich? Und neulich hat ja auch der Herr Gnifke sich geäußert, der war ja lange Chef von ARD aktuell, ist jetzt Intendant beim SWR, beim Südwestrundfunk.
Und Faktenchecker.
Und ja, der hat ja damals diesen Faktenfinder auch mit aus der Taufe gehoben. Und der wurde gefragt von einem Zuschauer, ja, Herr Gnifke, wie ist denn das, warum kommt denn der Professor Bakti eigentlich nicht zu Wort? Und da hat er geantwortet, also natürlich jetzt vom Referenten wahrscheinlich geschrieben, aber Gnifkes Name steht drunter unter dem Schreiben. Und da sagt er, ja, also der Herr Bakti, das wären ja auch sehr strittige Aussagen, die er getroffen hat. Und wir können mit unserem öffentlich-rechtlichen Auftrag, können wir solche strittigen Positionen, das können wir also nicht veröffentlichen. Also das ist tatsächlich ernsthaft die Position, die da vertreten wird.
Das heißt, wir haben hier die Wahrheit, die ist abgestempelt durch unsere Leute. Ja. Und wenn jetzt jemand sagt, ihr habt euch da geirrt, also praktisch noch ein Sonderermittler sagt, ihr habt etwas übersehen, dann passt das nicht ins Narrativ und deswegen können wir das nicht zulassen, dieses Beweismittel.
Weil es strittig ist. Weil es strittig ist, können wir nicht drüber reden.
Mhm. Genau. Im Buch wird rausgearbeitet, dass es eine Verschmelzung gibt zwischen Politik, Pharma, Forschung, Militär und Medien. Haben wir gerade auch gesehen, dass die eben sich auch treffen, dass die eben üben, um uns alle zu schützen. Lassen Sie uns auf Biowaffen und Defense-Forschung kommen. Da gibt es ja große Erfahrung, unangenehm bei dem US-Militär, beim NS-Militär und es gibt, Sie beschreiben es im Buch auch, Unit 731 in Japan. Ja. Lassen Sie uns das kurz halten, weil das ist sehr, sehr unappetitlich. Die Menschen forschen schon sehr lange am lebenden Objekt, was Biowaffen können.
Ja, besonders in der Zeit damals. In der Nazizeit gab es Biowaffenexperimente auch an Insassen von Konzentrationslagern. Und in Japan gab es was ganz Ähnliches. Japan hat ja damals große Teile von China okkupiert im Zweiten Weltkrieg und hat da an diesen Chinesen also auch unmenschlichste Experimente durchgeführt zur Erforschung von Biowaffen. Beide Länder wurden ja am Ende des Zweiten Weltkriegs dann von den USA besiegt. Westdeutschland und Japan war ja dann amerikanisch. Und die amerikanische Administration hat dann dafür gesorgt, dass diese Forscher aus Japan, die also sehr fortgeschritten schon waren bei ihrem Wissen, und auch die Nazi-Forscher also dann straffrei ausgegangen sind und dann in den USA weiterforschen konnten und ihr Wissen weitergegeben haben und dann weitergeforscht worden ist, sodass die Amerikaner dann einen großen Vorsprung hatten, einen großen Technologievorsprung, wenn man so will. Sehr makaber, da so drüber zu sprechen, aber es ist tatsächlich so. Und dann haben eben in den USA, fanden dann auch Experimente statt in den 40er, 50er Jahren bis in die 60er Jahre hinein, die dann später Schritt für Schritt bekannt geworden sind. Auch Experimente, wo die eigene Bevölkerung Gefahren, Risiken, Krankheitserregern ohne ihr Wissen ausgesetzt worden ist, um rauszufinden, ja, wie können wir denn die Sowjetunion im Krieg mit Biowaffen in Schach halten.
Da hat man sich die Schwächsten der Schwächsten ausgesucht als Opfer, also die Unterschicht, man hat Schwangere ins Visier genommen, das wird im Buch alles beschrieben. Ja. Sowas hält man ja lange geheim, weil man denkt dann immer, ja, das ist irgendwo in der Diktatur passiert. Nee, das ist bei uns passiert, hier im Westen ist es passiert.
Genau.
Die Autorin war das ja, die das veröffentlicht hat. Wie geht man denn in den Vereinigten Staaten mit dieser Wahrheit um? Wird die unterdrückt? Oder landet die auf dem Cover von der New York Times?
Das nicht. Es gab durchaus Medienberichte dazu, auch von AP, von der großen Nachrichtenagentur, das schon. Es gab auch parlamentarische Anfragen in den USA. zu diesen Sachen, also auf regionaler Ebene, auf bundesstaatlicher Ebene. Das schon, also das sind Sachen, um nur mal ein Beispiel zu nennen. 1966 hat das US-Militär im New Yorker U-Bahn-System Krankheitserreger verbreitet, um zu schauen, wie schnell verbreiten die sich. In New York, in der U-Bahn, in den 60er Jahren.
Also eine freilaufende Übung.
Ja, eine freilaufende, wo wirklich die gesamte Bevölkerung der Stadt war jetzt das Versuchskaninchen. Das haben die einfach gemacht. Das kam dann 10, 20 Jahre später kam das raus. Ja. Mhm. Also solche Sachen sind jetzt nicht so ungewöhnlich, dass Leute, die Verantwortung tragen im Militär, im Geheimdienst, im Staat, solche Dinge machen. Das gibt's. Mhm.
Der Treiber dahinter ist ja immer ein Denken, es muss jemand geben, der die Welt beherrscht, das sind die Guten, das sind wir und wir müssen davon ausgehen, dass die anderen, die Bösen, dass die so etwas machen könnten und um zu wissen, wie sich das auswirken würde, müssen wir es jetzt bei unserer Bevölkerung machen, um dann vorbereitet zu sein. Das ist die Denke dahinter. Ich glaube, dass die auch wirklich denken, das ist ein saurer Apfel, in den wir andere beißen lassen, aber einer muss es tun.
So denken die.
So kann ich mir nur so vorstellen.
Das ist wahrscheinlich so, ja.
Project for a New America Century, PNAC abgekürzt, da gibt es ein Strategiepapier und da fällt der Name Robert Kelsack. Genau, US-Berater. Und interessant ist, was der damals gesagt hat und welche Rolle der heute spielt. Also ich zitiere das mal. Biologische Waffen sind die einzigen Massenvernichtungswaffen, die sich im gesamten Konfliktspektrum verwenden lassen.
Ja.
Was ist das für ein Strategiepapier und welche Rolle spielt dieser Robert heute?
Das ist ein Papier aus den 90er Jahren. Da ging das ja los, dass Bioterrorismus, Biowaffen wieder verschärft diskutiert worden sind, dass dazu gearbeitet worden ist. Im Militär gibt es ja auch eine ganz große Abteilung, die jetzt wirklich auch Strategiepapiere einfach entwerfen. Die schauen, worauf müssen wir achten, was könnte auf uns zukommen. Und dieser Robert Cadillac hat eben in so einem Strategiepapier von 1995, wurde dann 98 nochmal aktualisiert, eben ausgeführt, dass diese in einer überraschenden Offenheit tatsächlich, dass Biowaffen natürlich, wie gerade vorgelesen, im gesamten Konfliktspektrum eingesetzt werden können, weil man sie eben überhaupt nicht so einfach nachweisen kann und detektieren kann. Also man kann, und am besten kann man sie natürlich einsetzen im Schatten einer tatsächlichen Seuche, im Schatten einer Pandemie. Dann kann man quasi ohne Spuren zu hinterlassen sowas verbreiten. Im Rahmen des Strategiepapiers, in dem wurde das damals in dem Kontext angesprochen, dass man gesagt hat, wenn die USA angegriffen werden von einem bösen Feind, einem Terroristen, der könnte so denken, der könnte das machen. Wir müssen vorbereitet sein, also wieder dieses Denken. Aber man kann das ja umdrehen, die Münze. Und man kann ja selber genauso agieren. Mhm. Das ist ja klar. Und er hat es auch so mehrdeutig formuliert in seinem Text, dass ich denke, er hat das schon mitgedacht für seine Vorgesetzten. Leute, passt mal auf, das könnten wir aber auch machen. So ungefähr, so klingt das für mich, wenn ich das lese.
Also ich glaube, dass es ein Problem ist, wenn man sich mit Dr. Seltsam, wie ich lernte, die Bombe zu lieben, beschäftigt, dass man selber zu Dr. Seltsam wird.
Ja.
Ich glaube, das ist das Problem, was wir dort haben.
Ja.
Da habe ich dann immer diesen Film, als ich das Buch gelesen habe, 12 Monkeys auch gesehen, wo der dann immer diese Dinge alle aufmacht. Vielleicht auch aus deren Denke, also es gibt ABC-Waffen, die sind geächtet, also Atomwaffen, dass wer heute eine Atombombe zündet, um ein Land anzugreifen, stirbt als Zweiter. Das heißt, da bleibt nichts mehr übrig. Aus der Sicht eines sehr reichen Menschen lohnt sich das nicht. Bei chemischen Waffen ist das so, dass die auch freilaufend sind, man das nicht mehr gedeckelt bekommt und ist vielleicht auch nachweisbar, aus welchem Labor die entstammen. Aber bei Biowaffen ist das schwieriger, weil man das auch dem Gegner unterstellen kann. Die sind einfach da, die Biowaffen. Also aus deren Sicht ist das die günstigste Form, einen Krieg für sich zu entscheiden.
Ja, also man öffnet dann wirklich die Büchse der Pandora, weil natürlich, es kann ja jeder damit hantieren. Das kann ja sofort auf einen noch zurückfallen. Aber man muss eben sehen, dass diese Biowaffenforschung, so wie so vieles andere heutzutage, auch hoch internationalisiert ist. Dass die USA eben Labors haben in vielen Ländern der Welt, die mit ihnen eng zusammenarbeiten. Und dass die USA auch, was die Seuchenschutzbekämpfung angeht, eine ganz enge Verbindung nach China schon die ganzen letzten 10, 20 Jahre geführt haben. Also das hat mich in der Recherche sehr überrascht. Das wusste ich nicht. Ich dachte, China wäre in diesem Punkt eigenständiger. Es ist so, dass die chinesische Seuchenschutzbehörde, die nennt sich China CDC, also die amerikanische heißt ja CDC, die haben also den Namen schon direkt angelehnt daran, dass die Amerikaner, das amerikanische CDC hat, in Peking ein Büro. Und in diesem Büro bilden sie die chinesischen Seuchenschutzwächter aus. Also haben es die letzten 10, 20 Jahre gemacht und die machen Austauschprogramme. Die Chinesen kommen dann, sind in den letzten Jahren in die USA gekommen, Konferenzen teilgenommen, das ist alles offen. Und da sagt dann...
synchronisiert die Denke.
Ja, und da sagt dann auch ein Chinese ganz stolz, ja, herzlichen Dank und ich will Ihnen berichten, 70% unserer führenden Abteilungsleiter in unserer Seuchenschutzbehörde haben dieses amerikanische Hilfsprogramm durchlaufen. Also sie sind quasi indoktriniert mit den gleichen Gedanken, könnte man sagen. Und wie ich vorhin schon erwähnte, bei Event 201 saß der Chef der Seuchenschutzbehörde aus China auch mit am Tisch, mit diesen großen Konzernvertretern. Also die Chinesen sind da schon irgendwie mit angebunden an diese ganze, an dieses ganze Biosecurity, an diese ganze Szene. Die sind kein wirklich eigenständiger Akteur. Sie sind, man muss sicherlich auch differenzieren, denn diese Behörden sind große Apparate. Und da gibt es sicher auch Leute, die auf der einen Seite stehen, die das andere, die eigene Sicht vielleicht mehr im Blick haben. Da kann ich von außen überhaupt nicht reingucken. Das kann man nicht sagen. Aber was feststeht, ist, dass es ein ganz enge Partnerschaftsprogramme gibt auf diesem Thema Biosecurity, Biowaffenabwehr. Und zwar nicht nur mit China, sondern mit vielen großen Ländern. Auch mit Ländern wie Indonesien, mit Ländern wie Saudi-Arabien haben die Amerikaner ganz enge Kontakte in den letzten 10 Jahren aufgebaut. Von dieser Pharma-Lobbyistin, Pharma-Anwältin, die jetzt diese Vizechefin von diesem Institut ist, die hat diese ganzen internationalen Kontakte mit aufgebaut.
Es gibt, wird im Buch auch beschrieben, dass es eine Aufgabe gab, man möge ein Flugzeug meinetwegen bauen, das oder eine Maschine bauen, eine Bombe bauen, die sich aus Teilen zusammensetzt, die von jedem zu bekommen sein.
Das war Ende der 90er Jahre. Da hat die CIA ein Programm gehabt. Die haben gesagt, wir müssen hier eine Antragsfabrik herstellen. Das ist jetzt so ein Wettbewerb innerhalb unseres Geheimnisses. Ihr müsst das hinkriegen. Baut mal so eine Fabrik auf, nur mit Teilen, die jeder sich besorgen kann. Und das haben die 99 gemacht. Ja, warum machen die das? Das ist natürlich, das ist super zwiespältig. Ne? Man kann dann nachher sagen, okay, das ist ganz gefährlich. Das könnte jeder machen. Die Gefahr ist real. Oder man könnte auch so eine Waffe bauen, zum Einsatz bringen und sagen, ja, das hat ein Terrorist selber gebaut.
Weil das kriegt man ja überall.
Ja, das kriegt man ja überall. Mhm. Also so ambivalent ist diese Forschung, das muss man sich wirklich klar machen.
Mhm. Wir sind bei Bill Gates im Jahre 2020, im April, sagt er in den Tagesthemen zur Primetime, und wird er von Zamperoni entsprechend befragt, was denn Phase sei. Und er sagt dann, wir werden den zu entwickelnden Impfstoff letztendlich 7 Milliarden Menschen verabreichen. Warum spricht Bill Gates von sich immer in der Wir-Form?
Ja, das habe ich mich auch gefragt, als ich das war genau meine Frage, als ich das erste Mal gehört hatte. Das ist einfach nur seltsam. Das ist einfach größenwahnsinnig und anmaßend. Dass er von der Wir-Form spricht, das könnte man ja eigentlich nur als Regierung machen, als gewählte Regierung könnte man sagen, wir agieren im Sinne unserer Bürger. Das ist relativ normal, das macht Angela Merkel, das machen andere Staatschefs auch. Aber dass ein Milliardär über die Angelegenheiten
der Welt
spricht und von sich in der Wir-Form spricht, ist ein bisschen eigenartig.
Was mich gewundert hat, das hat noch nie jemand getan. Ich habe hier auch ein relativ erfolgreiches Video dazu an meinem Schreibtisch aufgenommen, dass jetzt nicht irgendein gewählter Politiker über seine Region spricht oder über ein Bündnis wie die NATO, sondern wenn er von wir spricht und 7 Milliarden, also
na, was
das hat sich Adolf Hitler noch nicht mal getraut.
Interessant ist ja, wo kommt das her? Das ist ja klar, wo kommt das her? Mit wir meint er natürlich diese ganze Szene, diese Biosecurity-Szene, die von Gates finanziert wird, nicht nur von ihm, auch von anderen. Das sind ja heute alles Mischkonstruktionen, privat. Die ganzen Regierungen sind ja auch mit drin. Diese ganzen Institute, die ja da, dieses CEPI, diese Impfforschung machen, das ist ja immer eine Mischung. Da ist Pharmaindustrie dabei, da sind die Regierungen mit dabei, an einem Tisch.
Da sind auch Medien dabei.
Das sind diese Mischfinanzierungen heutzutage. Und wenn er von wir spricht, dann ist es ja schon, es gibt dieses wir ja. Das hat nur überhaupt nichts mehr mit demokratischer Anbindung zu tun.
Leben wir eigentlich noch in irgendeiner Form von Demokratie oder ist es bereits ein global agierender Weltkonzern?
Es ist sowas. Es ist auf keinen Fall eine Demokratie, in keinster Weise. Und was eben, das war es auch vorher nicht, das war auch vor der Corona-Krise schon klar, dass wir nicht in einer Demokratie leben. Aber was jetzt eben besonders gravierend ist, dass jetzt im Laufe der letzten Monate deutlich geworden ist, dass wir offenbar auch nicht mehr in einem Rechtsstaat leben. Dass die Justiz nicht mehr funktioniert und dass auch unsere Parlamente überhaupt nicht mehr funktionieren.
Warum haben die Intellektuellen in diesem Land damit kein Problem, wenn man das offen ausspricht?
Das ist eine große Frage. Das kann man nicht in einem Satz, also ich könnte es nicht in einem Satz beantworten, aber es gibt, glaube ich, eine Form von Staatsgläubigkeit, auch bei vielen Intellektuellen, die sich einfach aus welchen Gründen auch immer einfach nicht vorstellen können, dass der Staat nicht mehr die Interessen seiner Bürger vertritt.
Wir haben uns im Vorfeld darüber unterhalten, warum...
Obwohl das ja historisch gesehen absurd ist, denn wann hat ein Staat schon mal die Interessen seiner Bürger vertreten? Ja. Also es gab immer Abgeordnete oder einzelne Politiker, die das gemacht haben, die versucht haben, das zu machen, aber der Staat als Konstrukt ist ja an sich jetzt kein demokratisches Konstrukt. Der Staat ist ja in seinem Ursprung eigentlich ein Herrschaftsinstrument gewesen. Also das ist natürlich jetzt ein linker Gedanke. Aber er wird, glaube ich, immer deutlicher mit jedem.
Ich habe gesagt, dumm trotz Marx. Also steht da ja alles schon drin.
Ja,
das ist die logische Konsequenz. Ja. Wenn das Kapital irgendwo sehen muss, wenn es nichts mehr kaufen kann, kann es Macht an sich bringen. Also darum geht es ja letztendlich. Lassen Sie uns über einen Bereich in Ihrem Buch sprechen, der wenn man den anspricht, wenn man das auf der Straße oder überhaupt mit jemandem spricht, dann, ja, das ist jetzt aber eine wirkliche Verschwörungstheorie. Ich habe mir dazu einen Witz aufgeschrieben, weil der passt da ganz gut zu. Treffen sich zwei Planeten, sagt der eine, wie geht's denn? Ja, schlecht, ich habe Homo sapiens. Das geht vorbei. Aus der Sicht dieser Menschen haben wir ein Problem mit Überbevölkerung. Und Überbevölkerung bedeutet dann auch Völkerwanderung, bedeutet Krieg. Und das könnte man dadurch vermeiden, aus deren Denke, wenn die zu vielen Menschen gar nicht erst entstehen und wenn man das über 2-3 Dekaden treibt, dann erledigt sich das Problem von selber. Überbevölkerung, Familienplanung, wie immer man das benennen möchte, das ist eine sehr alte Idee in einem Imperium. Das ist jetzt nichts Neues.
Also ich bin darauf gekommen, mehr zufällig bei der Recherche des Buches. Das war überhaupt nicht mein Ansatzpunkt. Ich habe einfach nur die Übungen untersucht. Ich habe mir die ganzen Dokumente angeguckt, wer hat teilgenommen, was haben die besprochen, soweit das offen ist, vieles ist offen. Und habe dann gesehen und ein besonderes Augenmerk auf die letzte Übung Event to U-Bahn gelegt und habe mir angeschaut, wer sind die einzelnen Teilnehmer. Und habe dann, und wo sind die sonst noch tätig, die einzelnen Teilnehmer, was haben die für Anbindungen. Und habe dann gesehen, okay, da gibt es diese Konzernvertreter, da gibt es ein paar Behördenvertreter. Und dann sind da noch so ein paar Leute. Und 3 Leute waren auch noch dabei, die, ich habe mir die Diskussionen, die auf Video sind, alle angeschaut. Das sind so ein paar Stunden Videomaterial. Einfach um so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie ist da so die Atmosphäre, wie ticken die so, was haben die so für ein geistiges Potenzial. Was sind das für Menschen?
Haben die irgendeine Ethik, Ideologie?
Sowas. Ich wollte mich da ein bisschen reinfinden. Und habe eben schnell gemerkt, dass die meisten der Teilnehmer dieser Übung eigentlich keinen richtigen Stich hatten, worum es da eigentlich geht. Die wurden dahin geschickt von ihren jeweiligen Institutionen und haben halt teilgenommen. Und es gab aber ein paar Teilnehmer, die waren ziemlich gut im Stoff. Die wussten ziemlich genau, worum es geht. Die saßen noch mit an der Stirnseite vom Moderator und haben immer, wenn sie mal dran waren, eigentlich so vom Gestus her so gesprochen, als ob sie das Ganze so ein bisschen mitgedacht haben, so mitorganisiert haben.
Das erinnert mich ein bisschen an die Konferenz, die vor Bretton Woods stattgefunden hat. Da hat man das ja auch geübt, damit am Ende, wenn es dann stattgewinnt, der Währung alle das Richtige sagen.
Ja.
Das ist dieselbe Technik.
Ja, so, also man setzt dann Leute in, die schon so ein bisschen mehr
Bescheid. So ein bisschen Führung reinbringen.
So, also den Eindruck habe ich zumindest gewonnen. Ich weiß es ja nicht, das ist mein Eindruck. Jeder kann sich's ja anschauen. Und habe dann geschaut und habe dann gefunden, dass diese 3 Leute, die sitzen, was gemeinsam haben, was ja dann schon mal interessant ist. Und zwar haben sie alle was mit Familienplanungsprogrammen zu tun. Und da dachte ich, nanu, was hat denn das jetzt mit einer Pandemie zu tun, Familienplanung? Und habe mich dann mal ein bisschen reingelesen, was sind das für Organisationen, für die da arbeiten, diese 3? Was hat es mit dieser ganzen Familienplanung eigentlich auf sich? Und dann kommt man relativ schnell zu ganz seltsamen Gedanken. Und dann findet man auch schnell, dass dieses Thema Familienplanung eigentlich ein anderes Wort ist für Geburtenkontrolle. Und Geburtenkontrolle, ein Gedanke, ist, der sehr viele Jahrzehnte zurückreicht. In den 70er, in den 50er, in den 30er Jahren teilweise ist es noch älter. Und dass es Akteure gibt auf der Welt, die dieses Thema schon die ganze Zeit beackern und bearbeiten, zum Beispiel die Rockefeller Foundation, die bei diesem Thema Familienplanung, Geburtenkontrolle schon sehr lange dabei ist.
Aber da sind wir natürlich noch einen Schritt weiter, dass es Menschen gibt, die sagen, es gab ja auch in Amerika sehr, sehr lange, bis in die 60er Jahre, auch Sterilisation. In Deutschland wurde das ja auch betrieben, hatte dort einen anderen Namen, wo man gesagt hat, da gibt es eben unwertes Leben.
Ja.
Und hier ist der Gedanke, wir müssen, unwertes Leben ist vielleicht auch dann Leben, was, wenn es auf der Welt ist, nicht ernährt werden kann, und das ist ja unchristlich, ein solches Leben überhaupt zuzulassen, wenn wir das praktisch unterdrücken, indem wir dafür sorgen, dass die Person dieses Kind gar nicht erst bekommt, weil sie das ja gar nicht freiwillig bekommt, sondern sie hat ja nur nicht die richtige Pille, dann können wir sehr viel Elend vermeiden. Und diese Geburtenplanung und diese Familien, diese Kontrolle, oder wir nennen es eben positiv Familienplanung,
ja,
das ist eine Riesenchance auch für ein Land, damit es sich entwickeln kann. Und das können wir ja auch mit Impfstoffen lösen. Das lese ich im Buch ja auch. Man kann Menschen mit Impfstoffen kann ihnen die Möglichkeit geben, dass sie ein Kind erst dann bekommen, wenn sie wollen.
So wird es verkauft.
Oder wenn wir wollen.
So wird es verkauft. Ja, ja, richtig. Ist auch sehr ambivalent. Also ich kann das noch kurz ausführen, einfach zum Verständnis, weil mich hat das schon interessiert, weil man da ja schon in einen Themenbereich kommt, der sehr, sehr seltsam ist. Also Terror und Biowaffen ist schon ein seltsames Themenfeld, aber das ist nochmal eine Stufe seltsamer. Es ist so gewesen, dass es Ende der 60er Jahre ist es der Rockefeller Stiftung gelungen, dass mehrere große Staatsführer, darunter auch der amerikanische Präsident, damals Johnson, ein Papier unterschrieben haben, in dem sie gesagt haben, also wir bekennen uns zum Ziel dieser Familienplanung, in Klammern Geburtenkontrolle, in bestimmten Ländern, wo wir das eben für, man spricht ja nicht von den eigenen Ländern, man spricht ja immer von bestimmten anderen Ländern, sollen sich nicht so viel vermehren, ne? Darum geht es ja eigentlich immer. Das ist also sehr hoch angebunden gewesen ab Ende der 60er Jahre, und ab den 70er Jahren gab es dann Weltbankprogramme. Die Weltbank ist ein ganz wichtiger Akteur bei diesem Thema, und zu dieser Zeit war der Weltbankpräsident Robert McNamara, der vorher den Vietnamkrieg als Verteidigungsminister organisiert hat. Der hat dann erstmals solche Bevölkerungskontrollprogramme in der Weltbank in Auftrag gegeben, in armen Ländern. Dann gab es einen Menschen, der da eine Abteilung in der Weltbank geleitet hat zu diesem Thema. Und der Sohn von diesem Menschen ist jetzt auch bei der Weltbank und war bei Event 201 dabei. Also da gibt es, das macht
lange Traditionslinien.
Da gibt es lange Traditionslinien, von denen wir nichts mitkriegen. In den 70er Jahren, als Kissinger Sicherheitsberater und Außenminister war, gab es eine Reihe von internen Papieren der US-Regierung, interne Strategiepapiere, die jetzt nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind, die aber nach mehreren Jahren öffentlich geworden sind. Und da wurde das erste Mal, für mich erkennbar, das erste Mal öffentlich, also offen innerhalb der Regierung gesagt, warum man das eigentlich macht. Und da wurde gesagt, also erstmal wurde gesagt, Leute, wir müssen das Ganze Familienplanung nennen. Geburtenkontrolle hat keinen guten Klang, so kriegen wir es der dritten Welt nicht verkauft.
Und dann kommt vielleicht auch die Kirche und sagt, das ist...
Wir müssen das Familie, das klingt besser. Mhm. Und dann wurde gesagt, oder das ist ein bisschen verklausuliert in den Strategiepapieren, aber es wird ganz klar gesagt, wir brauchen diese Programme, weil in diesen Ländern, wo diese Rohstoffe sind, wenn dann so viele junge Menschen sind, die also da politisch vielleicht nicht mit uns übereinstimmen und die dann die großen Konzerne und so weiter für alles verantwortlich machen, das macht alles sehr kompliziert, macht alles sehr schwierig. Und wenn da in einem Land jetzt nicht so viele junge, potenziell rebellische Menschen sind, macht es das alles ein bisschen einfacher. Und das ist gespenstisch und man kann das so aber nachlesen. Das sind wirklich Regierungsdokumente aus den 70er Jahren, aus der Kissinger-Zeit, der sich ja noch ganz andere Sachen geleistet hat. Da überrascht das jetzt nicht so vielleicht, aber es ist diskutiert worden und dann muss man das eben weiterdenken, wenn man weiß, es gibt diese Traditionslinie von den 70er Jahren Jahrzehnte zurück, dann kann man sich denken, dass das auch nicht in den 70er Jahren aufgehört hat und dass es solche Programme heute auch noch gibt, aber sie sind heute gefälliger gemacht worden. Es gibt ein Marketing dafür, es gibt Webseiten dafür, es gibt die Gates Foundation und die Weltbank machen Webseiten, wo sie direkt Entscheidungsträger in der dritten Welt ansprechen und denen das so verkaufen und sagen, wenn ihr dafür sorgt, dass die Leute bei euch weniger Kinder kriegen, dann habt ihr eine demografische Dividende.
Das ist auch ein sehr schönes
Wort. Es ist ein perfektes Marketingwort. Mhm. Und ich wollte das verstehen. Was meinen die mit demografische Dividende? Naja, wenn ihr weniger Kinder kriegt, dann habt ihr nicht so eine Konkurrenz um Arbeitsplätze. Dann könnt ihr euch besser entwickeln, habt ihr mehr Potenzial. Und dann
ist der Einzelne reicher, du hast auch was davon.
So genau. Okay, gut, ja, aber dann muss man doch nur 30 Jahre weiterdenken, dann sind die doch total angeschmiert. Also dann ist doch eine Generation, das ist ja das, was in China passiert ist, nach der Ein-Kind-Politik. Das ist eine Generation, also es hat ja viele Ebenen, aber es hat auch diese Ebene, dass dann eine Generation zu einem gewissen Zeitpunkt für alle verantwortlich ist und das überhaupt nicht mehr schultern kann, die Gesellschaft in eine Krise gerät. Das kann man ja eigentlich absehen, aber sie bauen darauf, dass ihr Marketing so gut ist und dass sie so viele Fürsprecher schon aufgebaut haben in der dritten Welt, dass das trotzdem funktioniert und dass genügend Länder diese Programme machen. Und das passiert schon viele, viele Jahre. Mhm.
Da sind wir bei ID 2020, dass Menschen auch eine digitale Identität bekommen, um auch eine Dividende zu bekommen und auf der ganzen Welt dieselben Rechte zu haben, der Weltbürger, das alles für die Menschen natürlich. Ja. Wer kontrolliert denn eigentlich Informationen und die Daten von ID 2020, zum Beispiel in Bangladesch, wo ja als Testfeld aktiv gearbeitet wird? Wo laufen die Daten dieser Bürger auf? In Bangladesch?
Da sind natürlich die großen Internetkonzerne mit dabei. Die sammeln die Daten. Das läuft alles über die Großkonzerne. Die sind mit im Boot und man hat die Möglichkeit, also der Journalist Norbert Hering hat dazu viele gute Artikel geschrieben in letzter Zeit.
Blatt und eine Seite.
Kann ich nur empfehlen. Er hat seinen eigenen Blog, wo er wirklich da sehr gut drüber schreibt. Das ist sehr besorgniserregend, was da passiert. Da wird etwas, also Hering schreibt, er bringt das auf einen ganz guten Punkt. Er sagt, da passiert sowas, es entsteht so eine Art Weltpassbehörde unter privater Kontrolle. Also im Grunde ist es ja so, dass in unserer Gesellschaft ist so üblich ist, dass der Staat im Grunde dann Ausweise ausgibt und er ist die Passbehörde ist irgendwie angebunden an die jeweilige Gesellschaft.
Und jetzt die Autorität endet an der Staatsgrenze.
Genau. Und jetzt gibt es quasi so Bestrebungen, das so international zu machen und das ein bisschen und die Konzerne damit reinzuholen, dass die das dann, und in der heutigen, in der Weltwirtschaft, wie sie heute strukturiert ist, ist die US-Regierung natürlich im Zentrum, wo das dann, weil die großen Internetkonzerne der Welt sind ja amerikanische Konzerne derzeit. Und dann ist es natürlich so, dass dann ein großer Machtzuwachs an dieser Stelle dann entsteht. Und das sind Programme, die damit verknüpft sind, teilweise auch mit der Impfgeschichte verknüpft sind, weil gesagt wird, wir könnten so eine Impfung auch benutzen, um dieses ID-Programm einzuführen, weil man dann sagen kann, in der ID, also in diesem digitalen Identitätsdokument, ist die Impfung vermerkt. Und weil ihr die Impfung ja braucht, können wir gleich noch dieses Identitätsprogramm mit einführen. Das sind so Sachen, die gerade laufen.
Und wer so ein ID hat, so einen Chip, den man als Baby schon bekommt, der ist dann auch kein Gefährder. Und da kann man das ja auch koppeln. Das ist ja in Indien schon passiert, wo an dem Tag, an dem Donald Trump ins Amt kam, 80% der Bargeldscheine für ungültig erklärt wurden. Und da gab es einen neuen Personalausweis, der wurde auch von Mastercard mit ausgegeben. Ja. Ich denke mir das nicht aus. Also genau, das ist alles, genau. Die helfen, damit genau. Das alles funktioniert. Und dann könnte man vielleicht auch Chips bauen, wo man Fruchtbarkeit freischalten kann.
Technologisch ist sowas alles sicher nicht unmöglich. Und es gibt leider Leute, die verrückt genug sind und die auch einflussreich genug sind, solche Dinge im Moment voranzutreiben.
Mhm. Weil wir kennen das ja schon aus der Landwirtschaft, dass es ja dieses Terminator-Samen gibt, wo ein Bauer jedes Jahr neues Saatgut kaufen kann.
Genau, gutes
das
Beispiel.
Das kann man mit Menschen ja eigentlich auch machen. Und da muss man eben sehen, ist die Person, die gerne Kinder haben möchte, geeignet aus unserer Sicht? Also brauchen wir in dem Land mehr Menschen? Und wie hat der sich vor in irgendeiner Weise betätigt? Ist der möglicherweise kritisch? Dann schalten wir es nicht frei.
Also das Ganze, genau, es hat so viele
Bargeld
beängstigende Auswirkungen. Aber ich versuche mal den roten Faden zu verstehen. Also der rote Faden von diesen ganzen Dingen ist natürlich Machtkonzentration, Kontrolle, konzentriert sich immer stärker an einer Stelle, an einer zentralen Stelle. Es wird immer weiter, die Macht wird immer weiter von den Menschen weggeführt an eine ganz ferne zentrale Stelle. Das ist eine totale Zerstörung demokratischer Prozesse, von denen ja eh nicht mehr viel übrig ist. Und diese Machtkonzentration ist das, was jetzt gerade passiert.
Da gibt es ja auch ein so dickes Werk, 600 Seiten stark, auch in Deutschland inzwischen erschienen, Überwachungskapitalismus. Mhm. Also da wird das alles schon beschrieben und das ist jetzt nur dieser Gesundheitsexpress, der läuft. Aber ich denke, wenn man sich vorstellt, was das auch ethisch bedeutet, ein ganz wesentlicher Baustein, nenne ich das mal, der Natur. Die Natur ist kein nichts, wo man über Bausteine sprechen sollte, aber das ist eben nicht. Ist eben nicht, wenn man das lang genug alles Leben kaputt macht, bleibt nur was Todes übrig. Das ist genau das, was wir hier haben. Das Transhumanismus,
ist
alles berechenbar, aber das Leben pflanzt sich fort.
Ja, es ist in diesen ganzen, in diesen Denken, in diesen Dingen, die da vorangetrieben werden, ist ja ein Kontrollwahn. Es ist ein Wahn. Also ich halte auch viele der Menschen, die das aktiv vorantreiben, tatsächlich für wahnhaft. Also es ist geistig nicht gesund.
Mhm. Wenn ich an Gates höre, habe ich immer das Gefühl, das ist so ein bisschen passiert. Aber Menschen haben ja aus sich, aus ihrer Natur heraus, das Bedürfnis, sich fortzupflanzen. Und wenn man das jetzt aber nur noch freischalten will, nach dem Motto, das ist eigentlich nur so ein Nebenbedürfnis, das machen Menschen eigentlich, das passiert nur aus Versehen, das wollen die eigentlich nicht. Mhm. Sondern die wollen eigentlich sich nicht fortpflanzen, da haben sie mehr Platz, wo sie zu Hause ihre Sneakers aufstellen können. Dann ist es ein ganz komisches Menschenbild.
Überhaupt der ganze Gedanke, dass das Menschenbild zu sagen, sich vorzustellen, es gibt halt Leute, die so einflussreich sind, dass sie denken, wir müssen jetzt für die ganze Welt planen, weil sonst macht es ja keiner. So denken die wahrscheinlich, würde ich mal sagen. Was ist das für eine Anmaßung zu glauben, wir als kleine Elite von wenigen Milliardären und deren Strategen und Vordenkern, wir müssen das jetzt planen. Also für diese Leute gibt es natürlich Demokratie überhaupt nicht. Die würden darüber lachen, würden sagen, wieso Demokratie ist doch eine ganz naive Vorstellung. Das geht doch sowieso nicht, würden die wahrscheinlich sagen.
Aber aus deren Sicht, ich würde die mal verteidigen, sagen, ja, das nicht zu tun, wenn wir die Möglichkeiten haben und die Gefahren eindeutig erkennen können, weil wir ja nicht arbeiten müssen und darüber nachdenken, das jetzt nicht zu tun, wäre eine unterlassene Hilfeleistung.
Aber es geht, ja, aus deren Sicht, genau, aber es geht hier eben wirklich um das Menschenbild. Und ich denke, das ist die Debatte, die wir vielleicht auch mehr öffentlich führen müssen. Welches Menschenbild liegt bestimmten Maßnahmen zugrunde und ist das ein Menschenbild, das wir uns für unsere Gesellschaft wünschen? Wollen wir das?
Also ich glaube, die sehen ein Menschenbild wie in dem Film Idiocracy, kennt man ja auch, wo die etwas Unterbelichteten immer mehr Kinder bekommen und die anderen überlegen sich den richtigen Zeitpunkt und dann sagen sie dann lieber Richtung Gattaca.
Ja.
Das ist so. Lassen Sie uns an der Stelle jetzt nochmal das Drehbuch der Corona-Pandemie 2020 kurz durchgehen. Wie begann das denn in China? Wie kam es über Italien in die BRD? Wie schnell hat sich das entwickelt und welche Rolle haben die Massenmedien gespielt?
Da ist noch vieles im Dunkeln. Also da kann man sich gar nicht so klar dazu äußern. Also zum Beispiel ist es ja so, die offizielle Story ist ja so, Silvester, erste Pressemeldung, da ist irgendwas, 27 Leute sind erkrankt in China. Wo dann schon mal der erste Gedanke von mir auch war, als ich im Nachhinein das jetzt recherchiert habe, okay, 27 Erkrankte in China, wieso ist das jetzt eine Meldung in Europa? Also Erkrankte, nicht Tote.
Mhm. 27?
Ja.
Nicht also, 27.000?
Das war aber eine Meldung, die ging durch alle Weltagenturen. Die kam auch in jeder Zeitung in Deutschland. Das wurde damals am 31. Dezember, 1. Januar nicht beachtet, weil man ja überhaupt keinen Kontext hatte. Aber es wurde überall veröffentlicht, weil es durch die großen Ticker kam. Das ist der offizielle Anfang. Dann kam aber im Frühjahr raus, oder es erschienen Artikel im Mainstream in den USA und auch im israelischen Mainstream-Blatt, Das ist wohl eine Geheimdienstfraktion vom amerikanischen Militärgeheimdienst, die IA. Da gibt es noch so einen medizinischen Überwachungsorganisation. Die hätten wohl im November 2019 schon gewarnt vor einer großen pandemieähnlichen Situation oder epidemieähnlichen Situation in der Region Wuhan.
Also im November haben wir
November, das. Und das wurde also in den USA gemeldet. Dann wurde es von diesem Geheimdienst dementiert. Der hat dann gesagt, nein, nein, das haben wir gar nicht gemacht. Und dann in den Israel erschien es aber auch. Und in der israelischen Publikation wurde gesagt, ja, wir wurden auch gewarnt. Und es wurde auch, die NATO wurde auch gewarnt. Also es spricht ein bisschen was dafür, dass das jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen ist, dass es da eine Form von Warnung im November offenbar gegeben hat. Und wenn das so ist, dann stimmt ja einiges an dieser offiziellen Geschichte schon mal nicht. Denn die offizielle Geschichte ist ja, dass die chinesische Regierung erst Ende Dezember davon was mitbekommen hat, dass da was ist. Wenn da schon Amerikaner wussten, dass da im November schon wussten, dass da was ist, ja, wo hat das denn dann wie, von wem, wann gestartet? Also das ist alles schon mal unklar. Es ist nicht klar. Man kann es im Moment nicht sagen. Dann ging es natürlich so los, dass in China, also wir sprachen ja vorhin schon über Davos, dass dann ab 20. Januar diese große Pressewelle losging mit den Sondersendungen, mit den täglichen Sondersendungen, die ja dann nicht mehr abgerissen sind. Dann erinnern wir uns ja noch, die ersten Länder, die betroffen waren, also China, Südkorea, Iran, Italien. Das waren die ersten Länder, die so die Schwerpunkte waren. Das war so die Route. Und da war damals schon so der Gedanke von mir und von vielen anderen wahrscheinlich auch, Moment mal, was ist jetzt China, Südkorea, Iran, Italien? Das sind doch alles Länder mit Regierungen, mit denen die USA Probleme haben. Das ist ja jetzt auch ein bisschen eigenartig. Also jetzt gerade die Länder und auch Iran war ja sehr stark betroffen. Mhm. Und Iran ist ja nun mal der Hauptfeind der USA neben China sozusagen, ja, weil sie noch ein eigenständiger Machtfaktor in ihrer Region sind.
Aber würden Sie jetzt sagen, haben die Amerikaner Probleme mit den Italienern?
Na, mit der italienischen Regierung gibt es große Probleme. Ja. Also die machen ja auch teilweise ihr eigenes Ding und fügen sich nicht so geschmeidig ein wie andere Regierungen. Das gibt es schon. Und also gut, das ist jetzt, ich habe das im Buch jetzt nicht weiter recherchiert.
Oder aber das ist, wo man sagt, okay, da könnte es, das ist verblüffend, dass es da alles Länder gibt, wo man nicht sagt, sind jetzt die besten Kumpels.
Ja, genau, das ist schon mal auffällig. Und dann ist natürlich auch auffällig, und das ist auch noch nicht richtig hinreichend geklärt, in China ging das halt hoch, blieb so 4-6 Wochen hoch, also die Zahl der positiv Getesteten, und dann ging das runter auf so ein niedriges Niveau und dann nochmal 2 Wochen und dann ganz runter. Und dann gab es Tagesmeldungen, dann gab es nur noch, heute hatten wir 18 positiv Infizierte, heute waren es nur 7. Das ging so ab März. Wo man sich auch so, und dann hieß es ja, China hat die Epidemie eingedämmt. Und man kannte ja die Fernsehbilder, die waren ja alle in diesen Ganzkörperanzügen, hatten überall in den Flughäfen diese Temperaturpistolen und die hatten ihre Städte abgeschottet, ja, was es noch nie vorher gegeben hat.
Und es gab Fahrzeuge, die eben Mittel auf der Straße versprüht haben.
Also das hat's ja alles gegeben. Eine unglaublich radikale Methode und so, dass auch so in der Weltöffentlichkeit und die großen Medien haben das so geschluckt und haben gesagt, naja, also China hat es offenbar hingekriegt. Und das war natürlich verheerend, weil dann natürlich, als das nach Europa kam, nach Italien kam, alle super nervös waren und dachten, scheiße, jetzt kriegen wir das, was die Chinesen gerade hatten. Jetzt müssen wir auch so reagieren wie China. Mhm. Und Italien hat ja so reagiert. Italien hat dann auch seine Städte abgeriegelt. Totaler Wahnsinn. So, aber das Interessante ist, warum ist das in China zurückgegangen? Haben die ihre Epidemie in den Griff bekommen oder haben die einfach nur aufgehört zu testen?
Also haben die keine PCR-Tests
mehr? Haben die vielleicht einfach gesagt, wir machen keine PCR-Tests mehr? Also in China kannst du ja alles zentral durchstellen. Wenn die Regierung das sagt, dann passiert das auch. Ist ja eine Diktatur. Und so, das wäre ja eigentlich sehr naheliegend und es wäre aus chinesischer Sicht ja auch nicht dumm. Es wäre auch aus deutscher Sicht nicht dumm, wenn wir mit den PCR-Tests in diesem unsinnigen Umfang mal aufhören würden und nur noch die Leute testen würden, die wirklich symptomatisch sind, die wirklich klinische Symptome haben und nicht mehr in diesem Wahnsinn, wie jetzt getestet wird. Denn das ist natürlich in diesem Maße, in dem man asymptomatische Personen testet, ist es eine Blase. Es ist aufgeblasen.
Das Herr Schreier, können Sie kurz was zum PCR-Test sagen? Wer hat den eigentlich erfunden und was weist der denn nach und was weist er vor allem nicht nach?
Ja, der PCR-Test kommt ja von Drosten, von dem Team um Drosten von der Charité und die WHO hat den zu einem sehr frühen Zeitpunkt Mitte Januar schon empfohlen, weltweit empfohlen. Und das beschreibe ich in meinem Buch auch ein bisschen, wie die Genese von diesem Test war und wie früh der Test schon da war. Zum Zeitpunkt des Treffens in Davos war der PCR-Test schon fertig. Und da waren noch einige andere Dinge schon fertig. Da war das Dashboard von der Johns Hopkins Uni, wo immer die Zahlen so schön interaktiv präsentiert werden, der war auch schon am 22. Januar fertig und versorgt seitdem die ganze Welt. Also so ein paar Dinge waren schon fertig.
Also wir sind eine ZDF-Kochsendung, wir haben schon mal was vorbereitet.
Wir haben schon mal was vorbereitet, ja, könnte man tatsächlich sagen. Und der PCR-Test weiß, das ist ja, da ist jetzt schon viel jetzt drüber recherchiert worden und geschrieben worden. Eigentlich kann es jetzt jeder wissen, der es wissen möchte, dass der PCR-Test keine Infektion nachweist, sondern Virusbestandteile, bei denen nicht klar ist, ob diese Virusbestandteile auch diesen Menschen krank machen können. Ob die Menge ausreicht, ja, und
also so weiter. Genauso könnte man sagen, der hat schon mal eine Grippe gehabt, kann er auch nachweisen.
Der PCR-Test ist absolut ungeeignet zur Diagnose und alle Hersteller von PCR-Tests geben das in ihren Produktbeschreibungen an. Dieser Test ist nicht für diagnostische Zwecke geeignet. Warum schreiben die das wohl rein? Weil sie natürlich auch nicht verklagt werden wollen im Nachhinein. Und das kann jeder wissen, der es wissen möchte, aber es gibt leider sehr viele Leute in unserer Regierung und in anderen Regierungen, die es offenbar nicht wissen möchten.
Weiß es Herr Drosten? Ich muss die Frage stellen.
Herrn Drosten will ich mich gar nicht weiter äußern. Das ist,
aber ist ja ein guter Mediziner, ein guter Virologe, würde ich sagen, oder? Also er ist nicht unfähig.
Er ist gut im Geschäft auf jeden Fall. Und er ist auch gut darin, in den Trends mitzumachen, die gerade angesagt sind. Das würde ich schon sagen.
Hat jetzt auch, glaube ich, einen Preis bekommen für Kommunikation. Ich glaube, ihr Bundesverdienstkreuz hat auch, ich weiß es nicht. Im Buch beschreiben Sie, dass wir das alles so schlucken, dass die Menschen so mitmarschieren. Das hat auch mit einer Autoritätsgläubigkeit zu tun. Und auch wenn das von oben kommt, wenn es die Wissenschaft sagt, wenn das diesen Wissenschaftsstempel hat, RKI, Hopkins, WHO, dann sagen das ja so viele Leute. Und dann hat das seine Richtigkeit.
Das ist ja auch schwer zu verstehen. Und dieses Argument hat ja eine gewisse Plausibilität, dass man sagt, ja, aber du kannst doch nicht sagen, das ist jetzt alles nur ausgedacht und geplant. Es ist doch überall. Es ist doch in allen Ländern. Und das ist ja erstmal plausibel. Aber wenn man sich das Testgeschehen anschaut, wie es sich in den letzten 20 Jahren entwickelt hat, dann versteht man eben, dass in den letzten 20 Jahren diese Dinge internationalisiert worden sind. Das heißt, alle Länder bekommen inzwischen, ja auch in den letzten Jahren schon, auch schon vor 10 Jahren, bekommen von der WHO die gleichen Empfehlungen. Und sie machen dann auch alle das Gleiche. Die sind in gewisser Weise wirklich gleichgeschaltet. Das ist aber nicht aus vom Himmel gefallen. Das ist das Ergebnis von gemeinsamen Übungen, von gemeinsamen Planungen. Und jetzt sind die Strukturen so da, man kann das einfach aktivieren. Mhm. Und die Maschine läuft.
Ich möchte mal auf etwas, auf diesen Punkt kommen, den ich für den letztendlich roten Faden halte, der aber an dem schon sehr lange gestrickt wird. Wir haben 7 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Wenn es 14 Milliarden werden, wird es irgendwann eng. Wenn die alle so leben wie American Way of Life, so können wir nicht weitermachen. Das kann man jetzt mal einfach so hinstellen, sagen, ja, so, da brauchen wir gar nicht über Klima reden, sondern wenn alle so weitermachen, wie einige machen, dann geht das nicht. Wie sorge ich dafür, dass es weniger Menschen werden? Und dann wird in Ihrem Buch auch erwähnt, dass wir hier aus einer ganz klar westlichen Sicht und mit der westlichen Brille auch gucken, weil, wenn man sich mal anguckt, es geht auch immer um Ressourcen. Der Ressourcenverbrauch von ganz Afrika verglichen mit dem Ressourcenverbrauch der Stadt New York. Wenn man das mal vergleicht, sagen wir jetzt gar nicht vergleichen, doch, kann man vergleichen.
Kann man vergleichen.
Ist interessant.
Ja, das ist, ich zitiere eine Wissenschaftlerin im Buch, die das sagt, die eben sagt, also Leute, wenn ihr jetzt wirklich ernsthaft über Familienplanung und so in fremden Ländern redet, dann fangt doch mal lieber an, über Ressourcenverbrauch zu reden, denn das ist doch eigentlich das Problem. Worin besteht das Problem, wenn in einem Land wie Nigeria jetzt eine Frau 7 Kinder hat? Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass diese 7 Kinder nicht den gleichen Ressourcenverbrauch beanspruchen können wie wir hier in Europa. Das ist das Problem. Ja, aber das ist eben das Problem.
Und das aber auch nicht tun.
Ja. Nee, das können sie ja gar nicht, aber streben es zumindest an.
Ich bin stutzig geworden. Also der Ressourcenverbrauch ganz Afrikas entspricht dem von New York?
Das habe ich jetzt nicht selbst recherchiert, aber das sagt diese Wissenschaftlerin in dem Zitat. Und,
außerdem wird, wenn man mit dieser Sichtweise rangeht, etwas nicht gesehen, dass das Elend, was viel in der dritten Welt herrscht, auch damit zu tun hat, dass diese Länder ganz stark in der Hand von Konzernen sind, die dieses Elend mitproduzieren, weil das ist Teil ihrer Ausbeutungsmaschinerie.
Naja, das ist ja das Ding. Also wenn man sich hinstellt, und so macht es ja die Weltbank auch mit ihren Programmen, dass sie wirklich sagen, also so nach dem Motto, liebe Regierung in einem Entwicklungsland oder in einem Drittweltland, ihr müsst eigentlich jetzt nur diese und diese und jene Maßnahmen machen und dann schafft ihr es, dann zieht ihr euch da aus dem Sumpf raus und das ist natürlich Blödsinn. So funktioniert das nicht. Das Welthandelssystem ist strukturell ungerecht ist, strukturell auf Ausbeutung ausgerichtet. Es funktioniert nicht. Diese Länder können sie nicht alleine befreien, bloß weil sie irgendwas richtig machen. Das geht nur, wenn man den ganzen Rahmen anders baut, wenn man den Rahmen anders strukturiert, wenn man die Machtkonzentration, wenn man daran geht, die Eigentumskonzentration, wenn man daran geht, wenn man diese Dinge außen vor lässt. Und das tun die großen Organisationen, das tut die Weltbank, das auch die WHO und auch die Gates Foundation und so weiter. Die reden darüber nicht. Die tun so, als müsste man nur so ein paar technokratische Lösungen durchsetzen und dann würde es allen besser gehen. Das ist natürlich Blödsinn.
Das heißt, man blendet aus, dass die Technologie, die man glaubt, verkaufen zu müssen, um ein Problem zu beherrschen, durch Technologie, die man im Vorfeld selbst geschaffen hat, erzeugt wurde. Da sind wir bei Einstein. Also mit denselben Methoden versuchen, andere Ergebnisse zu erzielen. Das funktioniert nicht.
Nee.
Sie schreiben im Buch auch, und das finde ich den entscheidenden Punkt, und da würde ich gerne noch mal drauf kommen, dass wir es im Grunde mit der Krise einer Ideologie haben, dass einige wenige glauben, dass sie besser geeignet wären, die gesamte Menschheit zu führen. Das Buch fängt ja auch an, dass sie den Sternenhimmel angucken mit ihrer Frau und sehen, hoch, ganz schön viel los da oben. Das sind aber keine Flugzeuge, das sind Privatsatelliten von Herrn Musk.
Ja.
Das ist ja ein Trend.
Dieser Wahnsinn, dass man wirklich glaubt, man könnte irgendwie Technologie ausspannen, die ganze Welt mit 40.000 Satelliten umspannen, wie das Elon Musk zurzeit gerade vorantreibt, um dann irgendwie alle mit Internet zu beglücken und noch ganz andere Sachen vielleicht zu machen. Überhaupt dieser Gedanke, dass bestimmte reiche, einflussreiche Leute sich anmaßen, für alle auf der Welt Strukturen zu schaffen, das ist eine unglaubliche Anmaßung. Und das kann auch nur schlecht sein. Sowas kann nie gut sein. Da kann nie was Gutes draus kommen. Und mit Krise einer Ideologie meine ich im Grunde auch genau das. Diese Ideologie, diese Technologiegläubigkeit, dieses Vertrauen in Automatisierung. Ich sehe also wirklich, dass dieses wachsende Vertrauen in Automatisierung absolut verheerend ist auf allen Ebenen unserer Gesellschaft. Das führt dazu, dass Leute wirklich überall ihren Kopf nicht mehr einschalten. Es geht wirklich damit los, dass man sich ohne Navi in der Stadt nicht mehr zurechtfindet und hört bei komplexen Problemen auf, wo auch das Bankenunternehmen automatisiert raten, dass da kein Sachbearbeiter mehr entscheiden kann und sich die Firma anguckt, sondern die Firma wird nach Algorithmen geratet und bekommt danach ihre Kredite. Wo soll denn das enden? Das kann ja nur im Schlechten enden.
Es muss ja immer effizienter werden, im Grunde.
Wir müssen einfach.
Das ist Frieden durch Gleichschritt. Das ist die Idee dahinter.
Ja. Also, ja, ich weiß nicht. Es ist vielleicht noch anders, aber wir müssen einfach wegkommen von dieser Automatisierung. Und die hat ja auch politische Prozesse erfasst. Wir haben ja jetzt auch wirklich. Ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern. Da hatten wir es wirklich im Frühjahr die Situation, dass also. Da wurden die Maßnahmen diskutiert. Machen wir das nicht? Maskenpflicht und so weiter. Und hat unsere Ministerpräsidentin gesagt, nein, das machen wir nicht, das können wir rechtlich gar nicht durchsetzen. Am nächsten Tag hat Markus Söder gesagt, wir machen das jetzt und ein paar andere auch. Und dann hat Frau Schwesig gesagt, ja, dann machen wir das jetzt auch. Es ist auch eine Form von Automatisierung. Also man ist einfach, man schwimmt einfach mit, man beugt sich der Masse, man setzt Dinge um, die irgendwelche namenlosen Expertengremien beschlossen haben und schaltet seinen eigenen Verstand aus. Mhm. Und das geht einfach, das muss einfach aufhören.
Wir leben in einer Zeit, wo gesichtslos Bürokratien, sage ich immer, sich zusammenfassen lassen und dann heißt es immer, ja, das sind die Märkte. Das sind ja, am Ende ist es der Markt, die Märkte sind das.
Die Märkte ist ja nur ein Synonym für die reichsten Leute.
Mhm. Im Buch wird auch beschrieben, dass das, worüber wir jetzt gerade sprechen, und ich finde, Elon Musk ist ein typisches Beispiel dafür, dass das ja schon in den 60er Jahren begonnen hat, Transhumanismus. Vielleicht mal kurz erklärt, was diese Transhumanisten, die sich ja selbst auch so bezeichnen, haben die irgendeine Vision, wollen die irgendwas?
Ja, die wollen ewig leben. Das
hier.
Ist total abgedreht, ja. Also Elon Musk gehört ja zu diesen Leuten mit dazu. Und das ist jetzt auch keine abgedrehte Theorie. Da hat also Christoph Käse, das ist ein leitender Manager vom Springer-Konzern, der hat sich vor vielen Jahren schon im Silicon Valley umgesehen, im Auftrag des Konzerns, um zu schauen, was passiert da, was sind die Trends, was müssen wir jetzt vielleicht auch machen in Deutschland. Und Christoph Käse ist aufgefallen, also dieser Transhumanismus, schreibt er in seinem Buch, das ist, man glaubt es gar nicht, sagt er, dieser Trend ist hier im Silicon Valley total verbreitet. Fast alle großen Unternehmensführer hier glauben an diesen transhumanistischen Ideale.
Das ist eine Art Religion.
Das ist eine Art Religion und das ist ein Aspekt, das ist sehr komplex. Ein Aspekt davon ist, dass man sagt, der menschliche Körper, der muss noch verbessert werden. Wir sind noch nicht perfekt. Wir können ihn technologisch noch, wir können uns noch tunen.
Upgraden.
Wir können uns upgraden. Und der Elon Musk arbeitet an einer Schnittstelle zwischen Computer und Gehirn und möchte also am liebsten, dass man hier irgendwie einen Stick reinschiebt und dann eine Fremdsprache sich drauf spielt aufs Gehirn. Also so naiv sind die wirklich.
Mhm. Das heißt, wenn man dann in Italien ist, ist das praktisch lizenziert für die Zeit, wo man in Italien ist, geortet. Und dahinter auch die Idee, weil dazu gibt es ja parallel zu künstlicher Intelligenz und damit die eigentlich überholt. Muss man das jetzt machen?
Das glaubt Elon Musk. Also er hat Angst vor der künstlichen Intelligenz, die er selber vorantreibt. Bisschen wie der Zauberlehrling bei Goethe. Hat Angst davor und will deshalb also schneller sein. Will das noch überholen und will das also einfangen. Und ist, also der ist völlig durch den Wind. Ne? Und, aber es, man muss eben wirklich sich klar machen, das sind keine Einzelpersonen, das ist ein breiter Trend. Und die Leute, die daran glauben, die sind sehr einflussreich. Die setzen Strukturen in den großen Internetkonzernen. Und man muss einfach daraus aus meiner Sicht die Schlussfolgerung ziehen, dass man sich davon löst, dass man sich davon abkoppelt, dass man nicht alles mitmacht, was jetzt Google, Facebook und so weiter jetzt an neuen Trends und Technologieideen vorgeben. Da muss man raus. Mhm. Das ist der Wahnsinn. Mhm.
Aber im Grunde ist ja in der abgespeckten Version genussfähig zu halten, im Grunde auch das Corona-App so eine Geschichte. Wir testen das mal. Der Staat gibt etwas aus, man sich selbst kontrollieren kann. Und wenn man sich selbst kontrolliert und der Staat alles über einen weiß, dann ist man kein Gefährder und das ist dann Demokratie.
Ja, ja.
Und man glaubt aber wirklich, dass das Sicherheit ist.
Ja, aus der Angst heraus. Also das Ganze funktioniert ja nur, wenn die Angst wirklich der gesellschaftliche Standard ist. Sobald dieses Angstlevel sinkt, fangen die Leute wieder an zu denken. Deshalb muss der Angstlevel ja hoch bleiben für die Leute, die solche Sachen durchsetzen wollen. Und das ist für mich persönlich auch die Erklärung, warum mit solcher einer unglaublichen Vehemenz diese Maskenpflicht verteidigt und ausgeweitet wird, wo es ja nur genug Studien gibt, dass das irgendwie medizinisch total unsinnig ist. Mhm. Das kann man auch wissen, wenn man es wissen möchte. Das sind jetzt keine Geheimnisse mehr.
Wo sogar im Bundestag selbst geraten wird vom Präsidenten, man möge doch die Masken nicht immer tragen, weil sonst hätte man eine ziemliche CO2-Konzentration im eigenen Blut. Genau, also das ist ja...
Genau, also, und es fällt ja auf, dass an dieser Stelle also null Kompromissbereitschaft besteht. Das wird ja mit einer eisernen Härte durchgesetzt und noch verschärft. Mhm. Ja, warum? Also für mich ist das jetzt wirklich klar, diese Maske ist einfach notwendig für das Angstlevel. Wenn man sich vorstellt, wir hätten diese Maskenpflicht nicht mehr, was wäre dann eigentlich? Dann hätten wir noch die Abstandsregel, okay. Aber an der Abstandsregel, die ist ja so ein bisschen, das kannst du nicht auf Anhieb sehen, wird die gebrochen oder eingehalten. Das ist so ein bisschen vage. Die Leute sind entspannter. Bei der Maske siehst du sofort, hält einer die Regel ein oder nicht. Und dadurch wird es scharf, kompromisslos, hart und das Angstlevel bleibt hoch. Du hast eine ganz andere Disposition, einen ganz anderen Geisteszustand in der Gesellschaft. Und deshalb lassen die davon nicht ab. Das ist meine Erklärung.
Weil man sich auch gegenseitig erklärt. Ja. Ich bin jetzt dazu übergegangen, in Tankstellen mit Corona reinzukommen. Ganz böse, weil ich es nicht mehr aushalte. Aber da sind wir wirklich bei einem sehr traurigen Thema. Ich erkenne und ich verstehe jetzt 1933 besser.
Ja, genau. Genau.
Du brauchst gar nicht so viel Polizei, du brauchst eine Bevölkerung, die sich gegenseitig kontrolliert und denunziert.
Genau, genau. Das geht erstaunlicherweise und erschreckenderweise sehr schnell. Mhm. Aber, wie gesagt, unter dem Vorbehalt dieser Angst tatsächlich. Mhm.
Naomi Klein hat dazu ein Buch geschrieben, ohne Corona erwähnt zu haben. Schockstrategie kann ich nur raten, das Buch sich zu holen. Das ist fast immer vergriffen, wahnsinnig teuer, aber vielleicht kriegt man es als PDF. Weil Sie gerade von Angst noch gesprochen haben, ich möchte zum Schluss auf ein Zitat kommen, und zwar von Jacques Attali. Hoffe ich, spreche ich richtig aus, Franzose, der Entdecker von Macron. Ja. Der hat etwas gesagt, was in ihrem Buch ganz am Ende vorkommt, nämlich: Die Geschichte lehrt uns, dass sich die Menschheit nur dann signifikant weiterentwickelt, wenn sie wirklich Angst hat.
Ja, und das habe ich ganz am Ende meiner Recherche entdeckt, das Zitat. Jacques Attali hat das im Frühjahr 2009 gesagt. Das war in der Schweinegrippe. Als die Schweinegrippe-Pandemie losging, hat er sich geäußert in einem Meinungsbeitrag in der französischen Presse und hat darüber geschrieben und hat gesagt, das ist jetzt auch eine große Chance im Grunde im übertragenen Sinn, diese Pandemie, weil das ist eine angstauslösende Geschichte. Dadurch würde der Gemeinsinn wachsen der Gesellschaft. Und er hat dann wörtlich gesagt, das würde es auch ermöglichen, dass man jetzt endlich auch wirklich eine Form der Weltregierung einführen kann. Also wo man immer sagt, da sind doch diese Verschwörungsspinner, reden immer von Weltregierung, das ist doch alles Quatsch. Also Jacques Attali ist jetzt wirklich nicht irgendwer. Der war einer der führenden Berater von Mitterrand, ist einer der führenden Intellektuellen in Frankreich, also der Eliten, der Intellektuellen der Eliten. Und er hat diesen Satz gesagt und... es ist jetzt, glaube ich, so gekommen. Jetzt ist es soweit.
Lassen Sie uns, weil wir gerade in Frankreich sind, zurück nach Deutschland kommen. Deutschland 2020. Wo sehen Sie denn eine Chance in der Krise? Das chinesische Wort Krise bedeutet auch Chance. Ja. Wachen Leute auch dadurch auf, weil eine Maske kann man bei sich selbst nicht übersehen? Das macht mit einem, es hat ja auch einen negativen Effekt für die Regierung, weil man das dauernd im Gesicht hat. Das nervt einen ja auch.
Also in gewisser Weise kann man eigentlich jetzt nicht mehr der Frage ausweichen, ist man jetzt dafür oder dagegen? Man muss sich ja bekennen dazu. Also setzt man die Maske jetzt. Aber es ist komplexer, denn es gibt genug Situationen, in denen man die Wahl eben nicht hat, die Maske aufzusetzen, weil man eben aus beruflichen Gründen, man braucht kann seinen Job nicht verlieren und so weiter. So einfach ist es dann auch nicht. Aber zumindest ist es eine Form der Zuspitzung, wo man selber vielleicht auch gegen sich selber gerichtet wird. Es ist ganz perfide, was mit dieser Maskenpflicht gemacht wird. Und die Chance, die in dieser Krise vielleicht entstehen könnte, das ist aber keineswegs ausgemacht, ist eben tatsächlich, dass Menschen merken, dass viele Menschen merken, dass das hier ganz grundsätzlich, also aber in die total falsche Richtung geht.
Mhm. Und gar weil es auch ein Gehorsamsexperiment ist, weil ich glaube, die meisten Menschen, die eine Maske tragen, viele haben Angst, das sehe ich auch, aber und fühlen sich provoziert durch jemanden, der keine Maske trägt, das ist man praktisch eine offene Form von Aggression gegen sie.
Ja, genau.
Aber ich glaube, bei vielen ist es eben so, dass sie noch größere Angst, sie spüren das, sie akzeptieren das eigentlich nicht, sie nachts im Bett sprechen sie mit ihrem Partner und tragen hoffentlich keine Maske, dass sie das alles nicht gut finden, was ihnen heute wieder passiert ist. Aber ich glaube, bevor sie sich täglich im Straßenkampf auf dem Weg zum Café mit bösen Blicken auseinandersetzen, schlucken sie es lieber und haben in dem Moment angefangen, etwas mitzumachen, mitzumarschieren, wovon sie nicht überzeugt sind, was aber gesellschaftliche Folgen hat. Und das ist der Anfang.
Ja.
Das ist der Anfang.
Das ist gefährlich, ja. Also es ist sehr gefährlich, aber die Chance besteht natürlich wirklich darin, dass die Widersprüche jetzt auf eine Weise zugespitzt worden sind, dass man ihnen eigentlich nicht mehr entweichen kann. Also man kann jetzt eigentlich wirklich nicht mehr die Augen davor verschließen, vor dem, was schiefläuft im Moment.
Welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang die alternativen Medien? Ich nenne sie mal die unabhängig von konzernunabhängigen Medien.
Ja, also eine kleine Rolle.
Es sind ja schon ein paar tausend Menschen auch in Berlin auf der Straße gewesen, also mehr als 17.000,
würde ich mal sagen. Das stimmt, ja, mehr als 17.000, ja genau.
Ohne Maske zum Teil, ja.
Ja, es ist, ich mache ja eigentlich kaum noch oder fast gar keine Medienkritik mehr in meinen Artikeln, weil ich eben finde, dass das aussichtslos ist, dass das jetzt nichts mehr bringt. Und es gibt viele Menschen, die sich jetzt neu orientieren. Ich merke das auch in meinem persönlichen Umkreis, auch in meinem familiären Umkreis. Auch Menschen, die sich früher nicht besonders viel für Politik interessiert haben oder die einfach beruflich so viel unterwegs waren, dass sie da keine Zeit für hatten und so weiter, sind jetzt aufgewacht, sind jetzt sehr aktiv und konsumieren jetzt alternative Medien, sind in Telegram-Gruppen unterwegs, wo andere Nachrichten kommen als in den Abendnachrichten. Das gibt es alles schon. Und die Lücke, die jetzt gelassen wird durch die großen Medien, ist ja so gigantisch. Es ist ja ein Kinderspiel jetzt, da einen Teil von diesem Platz einzunehmen, der jetzt frei wird, weil er einfach so riesengroß ist, der Platz, der frei wird, der freigelassen wird. Da können sie natürlich jetzt eine gute Rolle spielen, diese Medien.
Sind wir auch bei Ihrem Kollegen, der bei Ihnen ja auch mitmacht, Ulrich Teusch, saß ja auch am Tisch mit seinem Buch Lückenpresse, ist das ja alles schon beschrieben.
Genau.
Also dass wir zum Beispiel dürfen nur die Leute einladen, die im Mainstream nicht eingeladen werden, worauf ich immer sage, ja, sind dann praktisch alle. Also von daher ist das auch.
Ja.
Herr Schreier, vielen Dank fürs Kommen. Chronik einer angekündigten Krise, im Moment sogar bei Spiegel notiert. Ich glaube, in die 20er-Liste reingerutscht, klar, geht auf dem Weg nach oben, wünsche ich auch, wie beim Kollegen Bakti, der ja auch ein Buch geschrieben hat zu Corona, ganz toll. Was glauben Sie, wie lange ist Ihr jetziger Zustand noch haltbar oder gewöhnen sich Menschen daran oder sagen Sie, das ist nicht mehr lange machbar, da ist Druck auf dem Kessel, merken wir auch durch die großen Demonstrationen, die nicht aufhören. Ich sag mal 7-Eleven, Querdenker-Demos, das sind ja alles, da brodelt es ja überall, es verrodelt in der Bevölkerung. Wird es einen Schlag tun 2021, wenn jetzt noch ein Lockdown kommt und die täglich zunehmende Kurzarbeit in eine Massenarbeitslosigkeit kommt und der Mittelstand wegbricht, macht es dann bumm?
Also die Situation ist natürlich im Moment so instabil, wie sie überhaupt noch nie war, in der Zeit, in der ich mich erinnern kann. Die Instabilität ist extrem, sie nimmt jede Woche auch zu nach meiner Beobachtung. Ich weiß überhaupt nicht vorauszusagen, in welche Richtung das geht. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, die das gehen kann. Der Druck, der im Moment gemacht wird, ist gigantisch und der Druck in eine Richtung, von der immer mehr Menschen erkennen, es ist die falsche Richtung und es ist eine Lüge. Die hohe Gefährdung der Bevölkerung in Deutschland, die vom RKI im Moment postuliert wird, ist eine Lüge. Es ist gelogen. Und was man wirklich machen kann, wovon viel abhängen wird in der Zukunft, dass Menschen, wenn sie dieser Lüge begegnen, wenn es jemand sagt, in den Medien oder im Bekanntenkreis oder wo auch immer, dass man das nicht schluckt, sondern dass man sagt, freundlich, aber deutlich sagt, es ist nicht wahr, es ist nicht so, es stimmt nicht. Und wenn das genügend Leute machen, haben wir eine Chance für eine positive Entwicklung.
Paul Schreier, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen.
Danke.